Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
Heute mit dem Thema Schiedsrichter. Alles nur Pfeifen. Mein Name ist Christian Theiß.
Ich bin Tim Bindel und heute ist bei uns
Ralf Brandt.
Ja, liebe Leute, wir hatten uns ein bisschen Pause gegönnt zum Jahresbeginn, so kann man sagen.
Habt ihr gar nicht gemerkt.
Habt ihr nicht gemerkt. Oder vielleicht habt ihr es auch gemerkt, aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute zu dritt wieder hier in diese Mikrofone sprechen dürfen. Und man hat wieder ein bisschen mehr Drive irgendwie so mit so ein bisschen Pause. Und ohne jetzt viele Worte zu verlieren, möchte ich gerade unseren lieben Gast heute vorstellen. Wir haben Professor Dr. Ralf Brandt heute bei uns. Und man könnte glauben, dass das ein... auch nach der letzten Folge mit Henning Harnisch.
Endlich wieder ein Professor da.
Erstens das. Aber was vereint? Basketball ist auch hier so ein bisschen, ich sag mal, die weite Verbindung. Aber auch die Sportwissenschaft. Und jetzt zwei Sätze noch dazu. Also Ralf Brandt ist Professor für Sportpsychologie an der Universität in Potsdam. Das Ganze seit dem Jahr 2008. Des Weiteren ist er geschäftsführender Herausgeber des German Journal of Exercise and Sport Research und beschäftigt sich in seinen Forschungstätigkeiten unter anderem mit sportpsychologischer Betreuung im Spitzensport, Doping und Nahrungsergänzung und vielem mehr und natürlich auch Schiedsrichter im Sportspiel. Punkt. Ralf, du atmest schwer durch.
Ich muss ganz dringend die Infos auf meiner Website irgendwie aktualisieren.
Ja. Habe ich schon an dran vorbeigeredet?
Nichts oder nur wenig war falsch, gerade was du gesagt hast. Also die Themen, mit denen ich beschäftige, die zählen tatsächlich in diesen weiteren Bereich rein. Ja, in den letzten Jahren ging es aber vor allem auch um Affekt, Gesundheitsverhalten, ich glaube, eins eurer Lieblingsthemen. Und ja, aber sonst war es im Großen und Ganzen richtig, was du da gesagt hast.
Gott sei Dank, Tim, hast du.
Aber Gesundheit, das hättest du ruhig nochmal aufstöbern können, ne?
Oder Leute, es dreht sich hier gerade so viel in Gesundheit. Also habe ich gedacht, das lasse ich jetzt mal sein.
Aber ich schreibe mir das gleich mal auf meinen kleinen Zettel auf. Gesundheit, dass wir da auch noch, Ralf, mit dir drüber sprechen können. Und Sportpsychologe heißt, man ist international vernetzt, richtig? In welchen Ländern, darfst du reisen? Wo bist du nach Corona? Wenn Corona vorbei ist, wie die Kinder sagen.
Ich bin ein bisschen eitel, deswegen sage ich es gleich ganz am Anfang so. Ich habe noch die Gelegenheit an der Iowa State University, mich da ein bisschen aufzuhalten und ein bisschen mitzuhelfen. Insofern bin ich da viel unterwegs. In diesem Kontext US-amerikanische Exercise Psychology.
Ist das in Chicago? Oh Gott, ich bin ganz falsch, oder?
Iowa State University ist in Ames, im Bundesstaat Iowa. Yeah. Das ist
Niemandsland, oder?
Ein Flyover-Country, sagen wir dort.
Schön, also, Flyover-Country, sehr gut, finde ich gut.
Da ist mein Cousin ist dort aufgewachsen. Meine Eltern waren, als ich ein kleiner Junge war, in den 80ern, waren nämlich damals zu besuchen. Da kamen nur Fotos von denen vor Maisfeldern zurück und sonst nichts anderes.
Das ist genau mein Eindruck dort auch. Ja. Also als ich das erste Mal dort war, du fährst dort erstmal kilometerweit durch Maisfelder und dann gibt es noch so ein paar Stallungen, ich glaube Schweine werden dort gezüchtet und dann kommst du nach Ames, das ist da, wo ich, also ich bin Schwab, da wo ich herkomme, muss man sagen, ist ein Kurkaff, da ist nichts los, aber am Rand von Ames stehen dann Gebäude aus Glas, Beton und so auf altgemachten Fassaden, sieht aus wie ein UFO, das von außen gelandet ist, das ist dann die Universität. Und sonst ist da aber nichts.
Ja, schön, dass du da bist, wenigstens ab und zu. Dann.
Ich weiß nicht, ob die das auch denken.
Ich wollte gerade sagen, Ralf Brandt neben Schweinen und Mais. Herzlich willkommen.
Danke für die Präzisierung.
Aber Iowa State.
Genau, habe ich hier gut zusammengefasst. Ja. Auch. Ja, schön. Wir haben ja heute, muss man dazu sagen, einen Episodentitel, der von vielerlei Leuten auch schon so, ich sag mal, einerseits gewünscht wird. Und Tim hat so die, wie sagt man, hast du eben ausgedrückt, so die... würde mich bedeckt halten über das Thema, aber es stimmt ja gar nicht. Ralf und mich verbinden nämlich auch die Tätigkeit des Basketballschiedsrichters.
Wobei ich zum alten Eisen zähle und du zu denen, die immer noch irgendwie den Kopf
dann
hinhalten.
Gucken wir mal, was wir an Gemeinsamkeiten und Trennungen vielleicht auch da heute finden. Ich freue mich auf alle Fälle drauf.
Christian, giltst du noch als Talent eigentlich so? Oder bist du jetzt auch dafür schon zu alt?
Es gibt so festgeschriebene Statuten zum Talent, in der Tat. Und da weiß ich gerade nicht, ob ich da noch dazu zähle. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch alterabhängig, kann sein.
Also ich bin mir ganz sicher, dass es keine Altersgrenze oder so irgendwas gibt. Aber eigentlich, also so, auch deinem Äußeren nach, bist du schon ein bisschen älter als einige von denen, die dann irgendwie so ganz durchmarschieren. Ja.
Also Leute, wir haben hier ein echt Special Interest Thema, aber wir finden, glaube ich, die Kurve zu ganz grundlegenden Themen, wie zum Beispiel, ich möchte gerne einbringen heute das Thema Spielen ganz im Allgemeinen und Spiele, weil Schiedsrichter da für mich ja auch irgendwie Experten sind. Wie funktioniert eigentlich so ein Spiel und was kann man da verbessern und sowas? Das würde mich heute interessieren.
Ja, und könnt ihr da Antworten finden?
Auf jeden Fall. Ja. Seit Größenordnung 1996 nehme ich mir vor mit meinem Doktorvater Wolf Mietling, dass wir irgendwann mal ein Buch schreiben, uns äußern zu dem Thema Spiele leiten.
Ja.
Weil das tatsächlich sowas ist, was mit Leistungssport und Basketball vielleicht gar nicht in erster Linie zu tun hat. Ja.
Ralf, jetzt lass doch auch mal anderen Leuten Platz, um irgendwelche Bücher zum Schiedsrichterwesen zu schreiben. Weil immer wenn ich irgendwie eine Arbeit betreue, ja. Immer wenn ich irgendeine Arbeit betreue, die am Rande Schiedsrichter thematisiert, wen finde ich da immer als Referenz?
Yes.
Ach, genau. Natürlich, selbstverständlich. Ja. Wie heißt es immer? Spielleiter und Stress? Oder wie hieß es nochmal? 2002,
ne? Ah, den Titel hat sich der Verlag damals ausgesucht.
Wie heißt denn nochmal?
Heißt Schiedsrichter und Stress, heißt das Buch tatsächlich. Also die Dissertation hat nicht so geheißen und ich sehe die Schwerpunkte eher auch woanders, aber die wollten so ein möglichst plakativen Titel haben.
Okay,
und
ja, ist gelungen. Ja, ist bis heute noch wird gängig darauf verwiesen. Ja, auf jeden Fall.
Good to know, Hintergrundwissen. Meistens ist ja so, dass man, wenn man irgendwie mal 20 Jahre weiter ist, man nicht mehr alles Weltklasse findet, was man damals in seine Diss reingeschrieben hat. Und solche Stellen gibt es in dem Buch auch, aber die verrate ich nicht, wo ihr die liest.
Das ist irgendwie traurig, wenn man seinen Diss gerade schreibt und jetzt schon weiß, dass man in 30 Jahren das ziemlich beschissen finden wird.
Warum guckst du mich dabei an?
Heißt das nicht, dass die jetzt schon beschissen ist? Das frage ich mich auch bei so Technik.
Nein, bei Christian wird das dann nur im guten Wein. Das wird immer besser, wenn es jetzt lagert.
Wir sind gespannt.
Muss Tim sagen, Wein reift ja auch in der Tonne.
Ich kenne den Effekt auch, wenn man sich diese Dissertation dann nochmal ansieht nach einer Zeit.
Das ist mies, gell? Ja. Weil man glaubt zwar einerseits, dass man echt viel weiß, aber man sieht dann auch so ganz genau, wo man vielleicht doch nochmal hätte in der Nacht lesen können.
Aber sag mal, habilitiert hast du dann nicht zu dem Thema, korrekt?
Nein, zur Habilitation wechselte ich von Konstanz nach Stuttgart. Und habilitiert habe ich in diesem Themenzusammenhang Gesundheitsverhaltensänderung. Mhm. Also ich landete vom Sportpädagogen Wolf Mietling beim Gesundheitswissenschaftler, Sportwissenschaftler Wolfgang Schlicht. Und so haben sich dann auch da die Themen aufgemacht. Mhm.
Wie sieht es denn aus so im Kontext Gesundheit bei euch zurzeit? So, ich trinke Tee jetzt viel.
Tee safe. Ja.
Ralf, Tee?
Ey, hör her, ich werde dafür bezahlt, über Gesundheit nachzudenken und muss mich deswegen nicht so verhalten. Aber nein, ich bin Kaffeetrinker.
Ja.
Gut, vielleicht kriege ich es auch tatsächlich, also was mein Selbstbild anbelangt, kriege ich es ganz gut hin, so mit Gesundheit im Großen und Ganzen. Also ich habe da, glaube ich, auch Glück.
Wie viel Gramm Protein hast du heute schon zu dir genommen?
Ich zähle nicht zu denen, die ihre Gesundheit vermessen, muss ich sagen.
Aber hat so ein Gefühl mittlerweile, man weiß es doch so. Man schafft sich doch so ganz aus Versehen den ganzen Tag.
Das passt, aber ich bin auf die Kohlenhydrate scharf heute Abend.
Okay, dann beeilen wir uns, dass du schnell zu den Kohlenhydraten kommst. In Mainz gibt es welche zu holen.
Auf jeden Fall, genau. Ja, Neujahrspause habe ich am Anfang gar nicht anmoderiert sozusagen, dass man auch noch sagen kann, frohes Neues, rückblickend natürlich. 2022, ich glaube von vielen, nicht nur in der Wissenschaft, die wieder eventuellen Präsenztagungen entgegenfiebern, aber auch allen anderen Leuten abseits sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft erhoffen sich, glaube ich, von diesem Jahr 2022 mehr, ich glaube, Normalität kann man sagen. Da hoffen wir auch für und starten mal mit einem ganz normalen Podcast in diesem Februar mittlerweile, ne, zurück in die Zukunft-Problem und schauen mal, was es sonst so bei uns dreien Neues gibt und wir gehen in the News.
Ich möchte gerne eröffnen, ich habe eine Postkarte mitgebracht. Lieber Edgar Sauerbier, ein Kollege aus Flensburg, er schreibt uns sehr regelmäßig Postkarten, aber wir haben es noch nie erwähnt, so wirklich, wie sehr er unser Format unterstützt. Und er schickt immer so, ich glaube, das sind so Drucker auf Fotopapier, wo er Sachen aus dem Internet ausschneidet. Und diesmal ist, ich zeige euch das mal hier, diesmal ist offensichtlich ein Twitter-Beitrag von Raoul Krauthausen da. Und der fragt, sagt man nun Mensch ohne Behinderung oder Nichtbehinderter? Ich bin da immer ein bisschen unsicher. Also der Edgar ist ein absoluter Inklusionsexperte und schickt uns hier auch nette Grüße mit dieser Karte und vielen Dank und so weiter. Macht sich immer Gedanken über unser Programm. Wir sollen weiter so machen. Und Edgar, wir laden dich auch mal ein.
Ja, wir haben ja eine ganz tolle Liste von potenziellen Gästen in der Pipeline, wo Ralf heute den Anfang macht. Und da denke ich, können wir Edgar auf alle Fälle auch dazu zählen, dass wir ihn gerne zu uns nach Mainz holen. Ralf, und sonst? Das fragt man ja immer so, was?
Was ist los? Ihr erlebt mich begeistert. Also nach dem Motto, die News sind eigentlich, dass ich mich dermaßen freue, dass ich aus meinem Homeoffice mal wieder ein bisschen ausbrechen darf. Diese ganze Corona-Situation, gut, man tut, was man kann und ich setze mir keinen Aluhut auf. Aber langsam irgendwie freue ich mich dann doch wieder, Menschen nicht nur durch Zoom kacheln, sondern so echt live zu sehen, das hat was.
Ist das so ein richtiges Homeoffice oder nur so eine mit dem Unterarm freigeräumte Ecke vom Küchentisch, in der du da so arbeitest?
Also meine Frau meinte, als sie jetzt schon vor Anfang der Pandemie irgendwann mal wieder in mein Büro kam, dass ich da zum Fernsehstudio umbaue. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hat dann irgendwie so nicht mehr die einfachste Webkamera, sondern irgendwas hat einen vernünftigen Ton und dann kommen so übers Jahr hinweg dann auch nochmal hier Licht dazu. Und ach, du lieber Himmel. Also wie gesagt, manchmal ein bisschen eher ein Fernsehstudio.
Hast du einen Greenscreen,
ja.
Es ist mir ein bisschen so next peinlich, level, aber ich habe tatsächlich einen gekauft, ganz am Anfang, weil ich dachte, boah, das ist geil. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das, wenn man suboptimale Bildtechnik hat, echt scheiße aussieht. Und deswegen verstaubt der Greenscreen im Augenblick ein bisschen.
Ich habe mir bewusst einige Inkompetenzen erhalten. Also ich weiß immer nicht, wie man selber Microsoft Teams Termine anlegt. Macht das immer übers Sekretariat. Und ansonsten klappt bei mir auch öfter mal was nicht in diesen Konferenzen und ich habe nicht so viel aufgestockt. 2 Bildschirme und ein gutes Mikrofon. Licht, da bin ich noch nicht. Da habe ich die normale Stehlampe, die kann man so bewegen und die so.
Okay, ich bin da so ein bisschen nerdig irgendwie. Also so ich mag irgendwie so Technik-Gimmicks.
Wenn du dich hier umschaust, weißt du ja, wer darauf auch steht.
Wenn man Leute hat in der Abteilung, die da nerdig genug sind, dann verliert man das auch. Ne? Use it or lose it. Ich habe so viele Leute um mich rum, die da so, Christian, auch wie du. Vielen Dank dafür an der Stelle. Ja, total fit. Aber mal Hand aufs Herz, Leute. Mit der Unterhose oder Boxershorts schon mal eine wirklich seriöse Konferenz gehalten?
Boah, sowas ist mir zum Glück noch nicht passiert.
Nee, man sieht es ja
also,
nicht.
Also zumindest weiß ich noch nichts von.
Man sieht es ja
keine
nicht.
Keine Ahnung,
was da ist. Christian schon mal mit der Boxershorts schön da gesessen.
Ja, und oben Hemd?
Oben Hemd,
klar,
natürlich. Oben Professor, unten gerade aus dem Bett raus.
Ja. Ach so, nee, ich bin schwäbisch erzogen, sowas mache ich nicht.
Okay, alles klar.
Schwäbisch erzogen, also das Hemd ist ein teuer Arschgehemd.
Aber schwäbisch erzogen heißt doch auch, dass man auch so was versteckt, so Hauptsache der Herrgott sieht es nicht und so, oder? Da ist auch so ein bisschen was Verschmitztes mit drin. Oder so ein bisschen was Schlitzohriges eigentlich.
Oh,
oder
nicht? Ich weiß nicht, ob ich es als schlitzohrig erlebe. Also so im weiteren Zusammenhang fällt mir eher so irgendwie der Spruch ein, den ich mal gehört hatte, so ein was schwäbische Sozialismus. So, was mein Nachbar hat, das brauche ich auch. Ja. Also ob das so verschmitzt ist, weiß ich nicht. So.
Okay. Ja, aber was sonst noch Neues so gibt, das Ralf, kann man ja auch selbstbewusst über dich erzählen. Du hältst eine Keynote am DVS Hochschultag in Kiel, korrekt?
Stimmt das überhaupt? Ich habe dann nochmal auf der Homepage geguckt, da standst du gar nicht drauf. Oder habe ich eine alte Version gesehen?
Also ich hab mich vor kurzem zufällig gegoogelt und da habe ich die Seite gefunden, auf der ich angekündigt werde. Also das ist, die haben mich da eingeladen oder man hat mich eingeladen zur Keynote und das ist also schon schön. Also ich freue mich da sehr drauf und bin auch ein kleines bisschen stolz, weil das so eine von den Gelegenheiten ist, bei denen man jetzt eben nicht nur eingeladen wird, so aus der eigenen Community raus, sondern sich da ein paar Menschen mehr Gedanken machen, wen sie einladen wollen. Und ich freue mich da sehr drauf.
Was wird das Thema sein?
Schiedsrichter und Stress. 2002.
Da könnte ich muss schauen, ob ich die alten Overhead-Folien dazu noch finde von 1900. 96.
ja, stimmt.
Man hat sich so ein Thema mit Corona-Bezug gewünscht, mhm. weil wir seit 2020 da auch so ein paar Dinge gemacht haben. Und zuerst dachte ich, boah, wie langweilig. Corona hat ja irgendwie jeder so ein bisschen genug davon. Aber ich möchte es nicht spoilern. Aber ich glaube, es gibt schon so ein paar spannende Geschichten daran. So These bei der Geschichte ist, dass diese Corona-Zeit irgendwie ganz, vielleicht so ein bisschen wie ein Brennglas, so bestimmte Schwächen, aber auch Stärken von Sportwissenschaft nach vorne gebracht hat. So, und um solche Dinge möchte ich da mich kümmern.
Bin ich total gespannt drauf.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wir hoffen, glaube ich, beide, auch sowohl du als auch ich, muss ich dir ehrlich sagen, dass dieser Hochschultag in Präsenz stattfindet, weil ich habe die Ehre sozusagen unter den Top 3 Finalistinnen des DVS Nachwuchspreises zu sein und darf meine Arbeit dort vorstellen. Da freue ich mich sehr drauf und würde mich natürlich total freuen, wenn das auch in Präsenz stattfinden.
Was man jetzt schon mal sagen kann, es gibt wohl keinen Mann zurzeit, der eine bessere Arbeit schreibt als du.
Oder er hat nicht eingereicht. Ja. Das steht natürlich auch noch immer zur Debatte. Deshalb würde ich mir das nicht anmaßen.
Oh, die Hausmacht steht. Nicht gut.
Auch da bin ich sehr gespannt. Und oh Gott, ja, ich habe ja schon da unsere Abteilungssitzung so ein bisschen befürchtet. Da habe ich schon gesagt, so, ich glaube das nicht. Ey, im März in Präsenz, DVS Hochschultag, wo sie alle überall herkommen, sehe ich nicht.
Also ich fürchte auch, dass es noch knapp wird, aber ich gebe die Hoffnung stirbt ganz zuletzt.
Ja, genau. Okay, andere Themen.
Ja,
was hättest du denn gerne, was dein Nachbar hat, Christian?
Was mein Nachbar hat? Ja. Boah, gute Frage. Habe ich jetzt gerade nichts?
Gar nichts. Nee, nicht so irgendjemanden mal gesehen oder
so einen konkreten
Wunsch. Das auch gerne.
An Wünschen bin ich mal schwer. Nee, gerade nichts. Ja. Du?
Nee, ich weiß auch nicht, auch wenn ich was ich bestellen soll. Gerade im Moment habe ich alles. Und so, du, Ralf, willst du irgendwas?
Ja, ich will viel so. Als Psychologe ist mir auch ein bisschen verdächtig, wenn Menschen so gar keine Wünsche und Ziele haben.
Selber auch irgendwie. Sehr gut. Aber was haben, weißt du? Ich gebe da zwei wichtige Dinge für Menschen im Leben. Gut aussehen und viel haben.
Okay.
Bringst du da beides mit, würdest du sagen, Ralf, für dich?
Ich darf sowas wie kein Kommentar sagen, oder?
Aber mach das Podcast wieder Bock. Fang doch mal mit dem Thema an, oder?
Ja, pass mal auf. Wir gehen mal aus den News raus und dann haben wir nämlich noch so eine kurze Transition. Da können wir uns dann wieder mal zusammenreißen und dann gehen wir in Medias Res, gehen wir gleich rein. Ja, und ich möchte dich noch eine Sache fragen, Ralf, weil das finde ich immer eine sehr schöne Frage. Corona-Zeit, irgendwas Neues angefangen? Sowas Neues entdeckt?
Ja.
Bitte nicht Yoga.
Ja, komm nicht. Nein, ist kein Yoga. Das ist der gute Teil der Nachricht dran. Aber ich tue mich noch schwer damit, offen umzugehen. Und dann ist wahrscheinlich jetzt der Punkt gekommen, an dem ich mich da outen muss. Ich habe mich echt heftig mit dem Golf-Virus infiziert.
Autsch. Okay.
Ja, es ist nicht ganz leicht, aber ich kann euch sagen, das ist, oder mal ein bisschen salopper, das ist schlimmer als Koks. Das fixt dich so, nicht, dass ich mich mit Koks auskennen würde, aber es fixt dich so dermaßen an und bringt dich dann wieder zur Verzweiflung und irgendwie ist es geil und dann doch wieder nicht, aber.
O.J. Simpson ist auch süchtig danach geworden, also nach Golfen. Der hat am Ende auch. Und er konnte es überhaupt nicht, glaube ich. Ich habe fünfmal anderthalb Stunden ZDF-Mediathek O.J. Simpson-Doku gesehen. Ich bin immer noch völlig im Eimer davon. Verrückt alles.
Also es ist eine verrückte Sportart. Ja. So. Aber ich glaube, also ich hoffe, dass ich mich, oder stelle ich mich geschickter als O.J. Simpson an, das weiß ich nicht. Aber
bestimmt.
Ich habe zumindest ein bisschen Selbstvertrauen, irgendwie das geht. Jetzt habe ich noch das Problem mit Raum und Zeit. So, also nach dem Motto, den Raum finden mit dem Ball und die Zeit dazu, überhaupt Golf zu spielen. Aber im Grunde ist das echt eine richtig coole Sportart, wie ich gemerkt habe.
Und auch so krass unterwegs dann bei Wind und Wetter?
Nee.
Ja, ich bin auch eher so der Urlaubsschönwetter. Also ich bin noch nicht so ganz mit dem Golf-Virus? Bin ich noch nicht so ganz infiziert. Aber das im
kommt
Urlaub,
vielleicht aber noch.
Ja, vielleicht kommt das noch.
Das hätte ich in deinem Alter auch nicht gedacht, dass ich sowas jemals cool finden könnte.
Ja, also aber insofern. So im Urlaub mal eine sonnige Runde, aber dann irgendwie hier wieder so Herbst bis Frühjahr. Nicht so mein Wetter dafür.
Du musst danach in so einen Club gehen und so Geschäfte machen. Das muss dazugehören. Sonst kann ich es nicht ernst nehmen. Das kann doch nicht nur ein Sport sein.
Loch 19.
Geschäfte machen ist als Uniprof nicht ganz so einfach. Deswegen. Oder ich weiß nicht, wie du das mit deinen schwarzen Kassen handhabst, aber.
Kann ja auch mit.
Noch.
Mit
mit Bierhandel.
Mit bunten Kassen auch Geschäfte machen.
Okay, ja, Punkt. Das ist doch schön, um jetzt in...
Vielleicht geht die Tür auf und ich werde festgenommen. Ja, und dann könnt ihr euren Podcast alleine machen.
Ja, das ist doch schön, um in den Block der Gerechtigkeit zu starten, so kann man ja fast sagen. Heute geht es um Schiedsrichter und wir fragen uns, alles nur Pfeifen? Ja, und wir kümmern uns heute um den großen Themenkomplex der Gerechtigkeit. Und da muss man natürlich noch sagen, wer Ralf, oder ich habe ja noch gar nicht den genauen Hintergrund von Ralf gesagt, von 1999 bis 2016, da ist schon ein Genicke, Gott sei Dank, ich bin richtig informiert, Schiedsrichter in der Basketball-Bundesliga gewesen. Schön.
Richtig.
Und Erfahrung?
Erfahrungsbericht? Nur gute, ohne Witz. Also ich habe relativ früh angefangen mit der Pfeiferei und da ist es, es war damals, ist wahrscheinlich auch heute noch so ein Vorteil, wenn man ein bisschen jünger anfängt und dann ging das relativ flott bis in die Bundesliga. Und das waren 16 super coole Jahre und jetzt ein bisschen rückblickend würde ich mal sagen, das Coolste war, dass ich 2016 nicht aufhören musste, sondern mich noch dafür entscheiden konnte, aufzuhören. Also Pfeifen in der ersten Liga dürfen wir bis 50. So. Mhm. Ich bin gerade erst frisch 50 geworden, also vor ein paar Jahren irgendwie aufgehört. Und deswegen wahrscheinlich, also ich glaube, dass ich auch deswegen irgendwie so richtig, richtig glücklich darauf zurückblicken kann. Das war eine geile Zeit, würde ich mal sagen.
Mhm. Schön, also ich kann das natürlich für mich Stand jetzt absolut bestätigen. Allein was das mit einem macht, muss man so sagen. Ja, also welche Persönlichkeitsmerkmale man von sich wiedererkennt oder verstärkt. Ja, also das ist schon besonders, Tim. Wie kriegen wir den dich denn jetzt mit hier rein?
Ich habe ein paar, ja, vielleicht so, also Kids da draußen, wenn ihr Schiedsrichter werden wollt, so was müsst ihr da machen? Sowas frage ich mich, weil ich stelle mir das echt völlig fremd für viele Jugendliche vor, weil Schiedsrichter sein das Gegenteil ist von Rapper sein, finde ich.
Mhm. So ein bisschen, ist das so ein bisschen der Polizist im Sport, meinst du?
Ja, zum Beispiel. So, man kümmert sich freiwillig darum, dass die Dinge bei den anderen laufen. Also es ist so ein bisschen was wie THW, Freiwillige Feuerwehr, so eine Geschichte. Oder ist das, würdet ihr euch davon freimachen?
Ja, also ich meine, also ein wichtiger Grund, weshalb ich die Pfeiferei angefangen habe, war, ich musste dann nicht mehr im Regen Zeitungen austragen gehen.
Okay. Hast du echt so früh Geld dann dafür bekommen?
Also jetzt, wenn du anfängst, dann kriegst du da nicht, da wirst du nicht reich davon, um es mal so zu sagen. Aber das ging irgendwie ganz, ganz früh los, dass ich mir gedacht habe, irgendwie das macht mir Spaß. Und ja, abgesehen davon war es natürlich auch eben so, dass ich mir schon früh dachte, als Spieler komme ich nicht ins Fernsehen, dann musste irgendwie Schiedsrichter werden. Mhm. Und also es gibt schon viele Gründe, das irgendwie zu tun. Ich habe ja nebenbei immer noch auch selber irgendwie Sport gemacht, aber die Schiedsrichterei wurde dann halt schon so einen zweiten Haut.
Das sind wahrscheinlich ganz unterschiedliche Biografien, schätze ich mal, warum jemand da irgendwie dazu kommt. Bei mir gab's, du musst ja selber erstmal in so einem Spielsport wahrscheinlich aktiv sein, sonst kommst du ja nicht auf die Idee. Ralf, hast du Basketball gespielt? Wahrscheinlich
ich,
auch.
Ich habe im Juniorenbereich Basketball gespielt und das war okay. Ich war so ein okay Spieler. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich eigentlich rübergerutscht bin. Ich glaube, ganz am Anfang war es wirklich so, dass kam ein kleiner Verein, TSV Rottweil, und ich glaube, da ging es darum, dass der Verein Strafe zahlen musste.
Die berühmte Gestellungspflicht.
Genau, richtig. Und dann gab es, das erinnere ich mich jetzt wieder dran, dann gab es einen Basketballer bei uns, der war Richter, Meier hieß der, ich habe peinlicherweise den Vornamen vergessen, der auch Schiedsrichter war. Und dann irgendwie, wahrscheinlich konnte ich nicht schnell genug davonrennen, war ich dann in der Ausbildung da drin und irgendwie hat das schon Laune gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
Mhm. Also bei mir war es in der Tat so, dass ich auch in meiner Juniorenzeit schon, ich muss es ehrlich sagen, auch schon schwierige, schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Schiedsrichtern, die uns dann da gepfiffen haben und unmotiviert waren und ich glaube, das einfach nicht ernst genommen haben. Und dann kam irgendwie mal so in unserem Verein der Punkt, wer geht, ja. Und wenn man dann angesprochen wird und gesagt wird, hier, du, ich weiß gar nicht, ob das ein Lob ist, rückblickend, hier, du könntest ein guter Schiedsrichter sein. So ging das bei mir dann nach vorne. Ja, genau, so war das.
Ich glaube, ich könnte das von meiner Psyche her überhaupt nicht. Es geht um Gerechtigkeit, ne? Aber man macht ja auch, dann will ja auch, dass das anderen gut geht und dass die sich freuen und sowas. Ich war mal Parkplatzeinweiser, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist. Aber da sind immer.
Christian, komm.
Mensch, oh Gott, das tut mir wirklich.
Das ist geil.
Sehr schön. Mit mir konnte man gut reden und plötzlich hat dann doch alles Kraut und drüben. Oder Getränke verkaufen beim Schulfest und bei mir konnte man Knöpfe andrehen für Bier und sowas. Also da muss man wirklich streng sein auch, oder?
Manchmal, wahrscheinlich ist es aber nicht so unwichtig, manchmal auch zu lächeln. Nein, ja. Also ich weiß auch nicht, ob es da um so Gerechtigkeit geht oder so. Also für mich war das schon zu Beginn eher so die Sache, ich hab gemerkt, ich kann das ganz gut und dann ist das einfach halt, das ist Sport, das Liebste, das die Sportart, machst du lang, da kennst dich so ein bisschen mit aus. Und dann merkst du, dass da was ganz gut funktioniert. Das fixt dich an.
Aber wie ist denn das beim Basketball? Da gibt es auch beim Fußball ja auch. Da gibt es auch aufbrausende Typen, so, die einem vielleicht auch Angst machen, die auf einen zugeschimpft. Und dann steht man da irgendwie in seinem Schiedsrichter sein und sagt, pfeift und zeigt eine Karte und alles ist, also das ist doch schon echt, puh.
Ja, das passt, oder? Eigentlich ganz gut zu einer Sache, über die wir gern mal sprechen können gerade. Und das sind Schiedsrichter im Zusammenhang mit Konflikten und Polarisation.
Auf die Schnelle machst du hier eine Riesenwelle. Eingebildet, arrogant, find ich auch noch interessant. Denkst du, wie du bist, ist keiner, denn der BMW ist deiner. Alles dreht sich nur um dich, alles andere siehst du nicht. So schön vor dem Spiegel zu stehen. Du denkst, du bist was ganz Besonderes, viel würde mit dir gehen. So hip, so geil, der Allercoolste auf der Welt. Und du ziehst eine Riesenshow ab, nur für uns mit deinem Geld. Ich find dich scheiße. Scheiße, ich find dich scheiße. So richtig scheiße.
Ja, Tim, und da sprichst du ein gutes Thema an, weil ich würde dich jetzt wirklich gerne mal fragen, wann hat dir im Leben das letzte Mal jemand richtig ins Gesicht oder auch von ein bisschen Entfernung gesagt, dass er sich richtig scheiße findet? Oder so richtig, dass er das richtig kacke findet, was du machst?
Das habe ich ganz, ob ich das überhaupt schon mal erlebt habe, ja. Weiß ich gar nicht. Ja,
genau.
Ich bin ein sehr evasiver Typ. Also ich habe das in meinem Leben nie zugelassen, dass sowas passiert. Ne? Ja.
Mhm. Und das ist was ich sage, wenn man das erste Mal im Leben so als Jungschiedsrichter mitbekommt.
Noch krasser als Koks und Golf wahrscheinlich.
Das kommt noch. Kommt doch über Koks und Golf.
Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich weiß. Ja.
Das erste Mal, das macht schon was mit dir, wo du der festen Überzeugung bist, ich habe jetzt hier gerade alles getan, was ich der Meinung war, dass das richtig ist, aber diese Leute da, seien es jetzt Fans oder wie hast du eben gesagt, große Spieler, die finden dich gerade trotzdem richtig scheiße.
Das kann tatsächlich passieren, ja, aber vielleicht hilft es da, dass sich Schiedsrichter zumindest Daten zufolge, die wir zum Teil auch dann selber uns nochmal angeguckt haben, auszeichnen über einen hohen Grad an Extraversion. Das heißt, die fühlen sich so großartig, wenn sie nach draußen präsentieren können, dass das dann schon wieder Teil der Show wird wahrscheinlich irgendwie. Also ich weiß nicht, wie dir das ging, aber so in den unteren Ligen und wenn man anfängt, ist das auch wirklich schmerzhaft. Da wünscht man eigentlich jedem, dass das selten passiert. Mhm. Aber je professioneller der Sport wird und in Bundesligen dann, da geht es ja, die finden dich ja nicht also hoffentlich nicht als Person scheiße.
Ja. Also eine Sache muss ich dazu sagen, was die Sache deutlich entschärft oder manchmal auch nicht, ist, wenn man in Ligen vordringt, wo es eine Videopflicht gibt. Ja, bei uns in Hessen zum Beispiel geht das jetzt ab der Oberliga los, ja, also schon relativ niedrig, ja. Und das gibt einem dann die Bestätigung, hey, es war doch richtig, was ich gemacht habe. Der andere liegt falsch. Aber natürlich geht es auch andersrum, wo man sich dann fragt, oh ja, der hat recht gehabt mit seinem Protest. Mhm. Ja? Also es ist ein zweischneidiges Schwert, aber ich glaube, man wächst natürlich auch. Also wenn man das erste Mal mitkriegt und richtig angeschrien wird, dann versinkt man vielleicht noch im Boden, aber ja, auf Dauer lernt man damit umzugehen.
Das ist wohl richtig. Also ansonsten hast du ja auch keine Chance. Irgendwann ist ja, du machst ja nichts, was dir ständig schlechte Laune macht. Ja, aber ein Kumpel von mir hat mal gemeint, so als Schiedsrichter zählt man zu Deutschlands am schlechtesten bezahlten Sozialarbeitern. Da ist man dafür da, dass die anderen auch so ein bisschen den ganzen Alltagsmist beim Abladen dürfen. Das wird, das gehört mit zum Job.
Aber ich muss ehrlich sagen, Ralf, was du eben gesagt hast, der Punkt mit der Gerechtigkeit, ja, siehst du den wirklich so anders? Weil ich frage mich, wenn man doch letztendlich das Spiel danach zum Beispiel anschaut. Ich glaube, nicht natürlich alle, aber viele oder einige Fans, Zuschauer, Spieler, die glauben, dass wir uns als Schiedsrichter nicht unglaublich darüber ärgern, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und ab einem gewissen Level, gebe ich euch Brief und Siegel, macht das jeder Schiedsrichter. Man ärgert sich doch unglaublich, wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube, dieses Gerechtigkeitsempfinden glauben einige Leute nicht, dass wir das als Schiedsrichter haben.
Ja, also ich sag immer, so, der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin merkt eigentlich immer als Erster oder als Erste, ob das jetzt richtig war oder nicht richtig. Also man hat zumindest, du kennst es auch, und selbst wenn du in der Sporthalle mal irgendwie die Pfeife im Mund hast, man merkt es sofort, wenn was nicht passt. Und trotzdem ist es aber, und da kriegt man fast schon Bogen zu dem, was ich da auch versucht habe, wissenschaftlich ein bisschen zu beizutragen, es ist nicht so in erster Linie dieses Fairness- und Gerechtigkeitsmotiv, dass ich jetzt da reinkomme und jetzt da Gerechtigkeit mache oder so irgendwas. Ich würde das viel eher so sehen, es geht halt darum, ein Spiel zu leiten. Ja? Und es gibt eben sogar Situationen im Sportspiel, so, in denen ist die nach Regeln vielleicht korrekte oder mögliche Entscheidung nicht die beste und vielleicht auch gar nicht die gerechteste. Also insofern, Spiele leiten ist da was ganz anderes als für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen.
Das treibt mich ja auch, wie viele andere ja auch immer schon um, wo Technik beispielsweise zur Unterstützung herangezogen wird in der Schiedsrichterei. Wie menschlich muss eigentlich ein Schiedsrichter sein? Wie sehr braucht ein Spiel Menschen, die das leiten? Und es ist ja vorstellbar, dass ein Roboter, der alles sieht und alles weiß, sofort abfällt. Oder Ralf, da kannst du wahrscheinlich, du weißt, was ich meine, ne?
Ja, also da könnte ich ewig lang erzählen, da muss ich mich direkt bremsen, weil das tatsächlich so eine Entwicklung ist, die im Fußball, glaube ich, gerade offensichtlich wird. Also im Fußballschiedsrichterwesen macht man einerseits ja die Erfahrung, dass durch die begleitenden Schiedsrichter am Videobild oder am Bildschirm dort viele Situationen sich jetzt eben auflösen lassen und dann finden solche Dinge statt, wie man lag richtig oder man lag nicht richtig. Aber das ganze Ding gerät doch irgendwie so an seine Grenzen, weil es in jeder Saison so ein paar Entscheidungen gibt, die sich einfach auch mit Videobild nicht auflösen lassen. Und da kann man jetzt dran glauben, dass wenn man jetzt noch eine bessere Bildauflösung und den Winkel noch hat, das irgendwie besser hinkriegt. Aber ich sag mal, als Basketballschiedsrichter, ich meine, wenn du einen Elfmeter pfeifst und die glauben es dir und das Spiel geht weiter, dann hast du gewonnen. Ja, das ist, du musst nicht unbedingt richtig liegen, damit das Spiel gut läuft. Und das mag auch das Beruhigende vielleicht für die sein, die da noch in unteren Spielklassen nicht alles richtig machen können, natürlich. Das Spiel muss laufen.
Also du hast ja schon öfter gesagt, man leitet ein Spiel. Also man ist eigentlich für das Spiel zuständig, viel mehr als für die Spielerinnen und Spieler. So ein Spiel ist ja auch hochproblematisch. Also ich habe mit Studierenden auch früher, als ich noch in Wuppertal gelehrt habe, haben wir Spiele erfunden. Und da war immer so eine Sache, die ich gesagt habe, wenn es nicht so richtig funktioniert hat, nicht richtig cool war, nicht noch Regeln mehr dazu, sondern Regeln weg. Es darf nicht so viel verschiedst werden müssen am Ende. Es muss relativ klar laufen. Jetzt ist, glaube ich, Basketball ein Spiel, da muss man unwahrscheinlich viele Dinge im Auge behalten, mit Zeitregeln beispielsweise. Ist das so? Ist das ein verregeltes Spiel ein bisschen?
Also verregelt ist ein Wort, was ich in dem Zusammenhang zwar nicht benutzen würde, aber ich glaube, man kann definitiv so sagen, dass wir eines der komplexesten Regelwerke haben, die die Spielsportarten hergibt.
Ich weiß nicht. Ich glaube, die Fußballer sagen genau das Gleiche und die Eishockey-Leute auch und die Hallenhalmer Spieler haben auch, kennen die Finessen in der Geschichte. Also ich würde dir zustimmen, insofern es im Basketball, vor allem auch dann in Deutschland, gibt es eine lange Tradition dann von Regelkommentierungen, wo dann noch geregelt werden soll und ein Beispielfall präsentiert wird, wie zu lösen ist, wenn hinten eine Kuh übers Spielfeld läuft, so nach dem Motto. Und vielleicht neigen andere Sportarten da ein bisschen weniger zu. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie die Sportart jetzt besonders schwierig zu schießen ist oder schwieriger als andere.
Ich würde euch mal als Spielexperten mal wahrnehmen. Es sagt ja was über das Spiel aus. Wenn man so viel damit zu tun hat mit dem Spiel, kriegt man vielleicht eine hohe Sensibilität dafür, was an dem Spiel funktioniert und was nicht. Ich habe jetzt nicht so viele Basketballspiele gesehen, aber diese absichtlichen Fouls zum Beispiel, gibt's das noch? Man foult sich absichtlich und dann wird die Uhr angehalten und solche Geschichten, oder?
Also laut Regeltext ist das kein absichtliches Foul. Wir haben keine Absicht.
Taktisches Foul.
Taktisches Foul oder ist auch nicht zwangsläufig. Es ist ein unsportliches Foul, fällt das drunter.
Und das, ja?
Das hat aber letztendlich bei den Kriterien jetzt kommen wir schon sehr in Regel-Nerd-Talk, ja. Wird fälschlicherweise missverstanden, häufig nichts mit Absicht zu tun.
Ja. Ich habe schon Spiele gesehen, dann lief dann die Uhr noch 8 Sekunden und dann schubst der eine den, dann schubst der andere nochmal, dann noch 7 Sekunden und noch 6,3. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, Leute, das Spiel funktioniert nicht.
Ja.
Ihr müsst euch da was anderes einfallen lassen, das kann doch so nicht sein. Also, gibt es solche Dinge, oder ist euch das aufgefallen beim Basketball-Schieds, dass ihr sagen würdet, Leute, das Spiel funktioniert nicht?
Ja, das muss tatsächlich sehr aber wir erklären es ihm. Zumindest also in Grundzügen. Also ich glaube, wenn man das mal, vielleicht ist es ein bisschen sportwissenschaftlicher dann auch eben gedacht. So, was ist so ein Spiel? Ein Spiel entsteht, oder Sport, hat Helmut Diegel geschrieben, so Sport entsteht durch sein Regelwerk. Ja, ob das jetzt ein kodifiziertes Regelwerk ist, das aufgeschrieben ist, oder ein informelles Regelwerk, das man miteinander vereinbart. Wir wollen das heute so und so machen. Und wenn man es halt vereinbart, dass der Ball nicht mit dem Fuß gespielt werden darf, sondern mit der Hand, so, dann macht dieses Spiel, das entsteht nur, das macht nur Sinn, wenn sich da alle dran halten. So. Und jetzt gibt es halt manchmal noch Schiedsrichter, die auch dafür Sorge tragen sollen, dass dieses Regelwerk eingehalten wird. Und das gibt jetzt so bestimmte Bahnen vor. Und jetzt würde ich mal sagen, gehört es doch zum Spiel dazu, dass die beteiligten Parteien, und da ist noch eine Mannschaft A, eine Mannschaft B und ein Trainer A und ein Trainer Mannschaft B, dass die schauen, was ist innerhalb dieses Regelwerks jetzt möglich? Also was erlaubt das Spiel? Und im Basketball erlaubt das Spiel, dass man eben 4 persönliche Fouls oder 4 Fouls machen darf. Ab dem 5. darf sie nicht weiter mitmachen. Und da ist es völlig legitim, wenn man die Uhr stoppt. Nicht, dass man einen umholzt, aber das gehört mit zum Spiel. Und solche Spiele, auch Basketball, entwickelt sich ja dadurch weiter, dass Trainer innerhalb eines bestehenden Regelwerks, auf dessen Einhaltung ich achte, das ist meine Rolle als Schiedsrichter, dass Trainer gucken, so, was kann ich unter den gegebenen Umständen machen? Und dann ist es ja tatsächlich auch so, dass sich Regeln verändern, weil eben das Spiel anders gespielt wird. Ja? Mhm. Und insofern ist dieses Austesten, was ist innerhalb der Leitplanken möglich, das ist Teil von Spiel im Sport.
Aber letztendlich, absolute Zustimmung zu dem, was du gesagt hast, aber letztendlich ist natürlich auch der Punkt von dir, Tim, insoweit korrekt, ja, dass natürlich auch die Basketballregeln, also ich kann es jetzt speziell für Basketball sagen, kontinuierlich weiterentwickelt werden, sage ich jetzt mal.
Wie passiert sowas?
Konkretes Beispiel, da gibt es bei der FIBA, bei dem internationalen Verband, ja, gibt es Regelkommissionen und die beschäftigen sich am laufenden, also ich glaube kontinuierlich damit, ja. Ganz konkretes Beispiel war die Korrektur nach einem Offensiv-Rebound. Also wenn ich auf den Korb werfe und hole als angreifende Mannschaft wieder den Ball, ja, wird die Uhr nicht neu auf 24 Sekunden gestellt, sondern auf 14 Sekunden Angriffszeit. Ja. Was war der Sinn dahinter? Spieltheoretisch. Der Sinn dahinter war, das Spiel soll schneller vonstatten gehen. Sollen mehr Abschlüsse passieren, nicht mehr so viel Zeit für einen neuen Angriff. Und das wäre jetzt ganz konkret etwas, um deinen Punkt vielleicht aufzugreifen, wo man gesehen hat, das Spiel funktioniert da nicht so, dass man sagt, es dauert zu lange. Die Uhr müssen wir da nach Offensiv-Rebound und auch nach ein paar anderen Situationen wird dann nur auf 14 Sekunden und nicht auf 24 gestellt.
Es gibt da sogar noch einfachere Beispiele und mir fällt eines ein, das vielleicht tatsächlich auch für den Kontext Schule oder Sportunterricht, wo wir vielleicht ja noch draufkommen wollen, Relevanz hat. Also die Regeln fallen ja nicht vom Himmel. Es ist ja nicht so, dass sich da dann irgendwie die Regelkommission irgendwie auf einen schönen Abend mit Wein trifft und sich überlegt, was machen wir hier jetzt an neuen Regeln, sondern Regeln gibt es, weil mit ihnen ein gewisser Sinn verfolgt wird. Ja, also Regeln haben Sinn. So. Und das schönste Beispiel, wie dann so Weiterentwicklung im Spiel passiert, lässt sich wirklich in der Basketballgeschichte, glaube ich, darin sehen, dass eben vor Größenordnung 70 Jahren müsste das gewesen sein, da gab es noch keine 3-Sekunden-Regel. So, und dann tauchte eben dort ein Team, also wir reden über Leistungssport, auf mit einem für damalige Zeiten für das Spiel ungewöhnlich großen Spieler. So, und die haben diesen großen 2 Meter, wahrscheinlich war es 2,15 Großtypen, einfach hingestellt, direkt neben den Korb. Der sollte die Arme hochstrecken und dann wurde der Ball dorthin gepasst und der hat den nur noch reingenickt. Und dann hat man sich überlegt, mal so macht das Spiel keinen Spaß, wenn die eine Mannschaft so einen riesengroßen Spieler hat, der so hoch am Korb, hoch mit den Händen zum Korb kommt. Wir müssen irgendwas machen. Dann hat man sich überlegt, okay, der darf da nicht parken, sondern nur 3 Sekunden in der Nähe des Korbes bleiben. Dann muss er wieder rausgehen und wieder reingehen.
Hätte man da nicht einfach den Korb höher machen können? So 1,50 Meter höher?
Man hätte auch entscheiden können, dass man den Ball von da an noch mit dem Fuß spielen darf und einen Torwart macht und dann ist aber halt Fußball.
Aber 1,50 Meter höher wäre noch Basketball und auf 3 Sekunden zu achten, das macht es ja super aufwendig für Schiedsrichter. Also da muss ich ja immer eine Uhr im Auge behalten, dann ist der noch drin in den 3 Sekunden oder nicht. Da hätte ich gesagt, Leute, macht den 1,50 höher. Den
also Korb. Da gibt es bestimmt Abwägungssachen, da gibt es ja unterschiedlichste Arten, das Spiel zu verändern. Das war bestimmt auch mal ein Punkt, wo irgendwann mal Leute zumindest drüber nachgedacht haben. Aber es sind halt diese 10 Fuß, also 3,05 Meter sind es bei uns, der Korb hoch, die sich da gehalten haben. Da wollte man
irgendwie nicht ran, wahrscheinlich, weil
bis auf die Alba Berlin übrigens, bis auf Alba Berlin, was machen die? Die machen die Körbe runter. Aktuell hat auch Henning davon erzählt.
Für die Kids.
Genau. Damit die häufiger Erfolgserlebnis haben und der Ball da reinfällt.
Für die Kids Körbe runter machen oder im Jugendbereich gibt es kleinere Bälle, die leichter sind. Also solche Angleichungen gibt es natürlich. Und warum jetzt irgendwie der Korb nicht von 3,05 runtergehängt wurde oder raufgehängt wurde, es gibt so einen Kern von Sportarten, gut, da mögen es dann die alten Männer und Frauen sein, die traditionelles in der Sportart waren. Aber der Punkt, der mir wichtig war, ist eben, wenn man auch die sportwissenschaftlich interessante Idee akzeptiert, dass Sport nicht zuletzt durch Regeln, an die sich Menschen halten wollen, zustande kommt, dann kann man auch schnell auf den Gedanken kommen, dass diese Regeln neu vereinbart werden können. Und wenn sich die Zeit verändert und das Spiel verändert und Menschen tolle Ideen haben, dann ändert sich sowas auch mal.
Also wenn wir im informellen Sport gucken, Tim, Streetball, wo du ja auch ethnografisch aktiv warst, da sind ja viele Regeln rausgefiltert. Ja. Die es im 5 gegen 5 in der Halle gibt. Da darf sich ein bisschen mehr angepackt werden. Da wird jetzt keiner sich über Handshaking so beschweren, also irgendwelches Kontakt mit den Händen beschweren. Das passiert ja schon auch dann, wenn Spiele abgewandelt werden im informellen Kontext.
Gibt es auch viel Streit.
Ja. Ja. Ah, den halten wir aus.
Ja. Gut, aber dann lasst uns doch mal in die Schule gehen. Also du hast das eben schon angedeutet, finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, sage ich auch oft angehenden Lehrerinnen und Lehrern, wenn ihr ein Spiel kreiert und ihr euch selbst dazu auswählt, die Regeln zu kontrollieren, dann müsst ihr es echt sauber machen. Weil es ärgert die Kinder krass, wenn die Lehrerin da nur so halb hinguckt und was, wie, auch so habe ich nicht gesehen, ja, macht mal weiter.
Also was ich gerne sehen würde, es gibt bestimmt ganz, ganz viele tolle Sportpraktiker oder auch Ausbilderinnen an der Dozenten und Dozentinnen an Universitäten, die das schon so machen. Aber was ich noch viel häufiger gerne sehen würde, ist, dass zum Beispiel Sportstudierenden das näher gebracht wird, dass die auch im Sportunterricht nachher einfach am Ende diese 10 Minuten Kicken für die Buben noch irgendwie pfeifen müssen. Und das wird mir zumindest immer wieder berichtet, dass das von Menschen, die das nicht irgendwie schon sehr, sehr lange machen, als ganz schön herausfordernd wahrgenommen wird. Sobald du eine Pfeife in den Mund kriegst und jetzt irgendwie darüber jetzt entscheiden soll, ob es korrekt ist oder nicht korrekt ist, da fällt manchen doch dann auch irgendwie das Herz in die Hose.
Das ist ein guter Punkt, weil lasst uns direkt mal drauf einsteigen, was das im Bildungskontext, was es in der Schule alles auch für Potenziale, vielleicht auch teilweise verschenkte Potenziale mit sich bringt. Denn letztendlich ist uns ja allen klar, manche Spiele, manche Sportsettings funktionieren einfach nicht ohne Schiedsrichter.
Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow.
Without me, Ralf, without you, was hat dir die dir persönlich jetzt, und da können wir auch gleich den Bogen schlagen auf die eventuelle Schiedsrichtertätigkeit in Schule, was hat das mit dir gemacht in deinem Leben? Kannst du es konkret festmachen?
Also konkret festmachen von wegen, ich bin jetzt, dieser Aspekt von mir ist so, weil ich Schiedsrichter war oder eben auch nicht, das kann ich nicht, aber ich sag mal, ich habe so das tiefe Gefühl, dass die beiden, ich nenne es mal so diese beiden Leben, die ich da dann über das Agieren auf Bundesliga-Ebene auch hatte. Also unter der Woche war ich irgendwie zuerst Doktorand und habe promoviert und dann war ich Assistent und habe habilitiert und irgendwann war ich dann Professor und habe dort gearbeitet. Dass es da dann dieses zweite Leben gegeben hat, so wenn du dich am Wochenende in deinen Anzug schmeißt, Rollköfferchen nimmst und zum Bahnhof oder Flughafen da irgendwie kommst. Und dann kommst du an bei dort, ein großes Erlebnis für mich war mein allererstes Spiel, mein erster Einsatz bei Alba Berlin. So, dann kommst du an in der Hauptstadt und hast da plötzlich irgendwie dann Profibetrieb vor dir, eine Riesenhalle. Und das ist so anders wie das, was ich in meinem Beruf dort hatte, dass das dass daraus irgendwie die Situation entstand, die Dinge können so voneinander profitieren. Und deswegen sage ich mal, du hast die Erfahrung als Basketballschiedsrichter auch gemacht, selber schon, Christian, wenn du jedes Wochenende damit zu tun hast, irgendwie dafür zu sorgen, dass zwei miteinander klarkommen, dann ist das nicht so anders wie das, was du manchmal unter der Woche tust. Auch da musst du klarkommen mit anderen. Und wenn es jetzt, also das einfachste und vielleicht dümmste Beispiel ist, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Regeln zu lernen, dann, also lernen, das kann ich ganz gut so in meinem Job. Ja, und insofern, die Dinge ergänzen sich so ein kleines bisschen. Was auf jeden Fall geholfen hat, ist, du stellst dich halt im Basketball auf eine Bühne, die anderen gucken dir da zu und die tust da irgendwas möglichst gut. Und nicht selten ist es zumindest in meinem Beruf auch so gewesen, auch wir, wenn wir auf Kongresse gehen, stehen auf Bühnen, man nimmt da schon was mit.
Okay, also wir können uns, glaube ich, auf ein gewisses Selbstbewusstsein, auch Konfliktmanagement hast du angesprochen, einigen. Ja?
Selbstbewusstsein finde ich echt positiv formuliert. Ich sage immer, als Schiedsrichter muss man so ein bisschen einen Hau haben. Also man muss sich schon ein bisschen von Größten halten, sonst ist es schwierig.
Okay, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich so ausdrücken würde. Also ich glaube, wir können uns aber auch darauf einigen, dass wir uns eigentlich immer freuen, wenn wir ein Basketballspiel geleitet haben oder leiten, wenn wir eigentlich wenig aufgefallen sind. Also das ist eigentlich, die Spieler sollen, das kann man vielleicht auch mal nach draußen schicken. Für mich ist immer das Schönste, wenn die Spieler ihr Spiel spielen und keiner spricht im Anschluss über die Schiedsrichter. Mission accomplished, würde ich sagen.
Ja, habt ihr ein Phrasenschwein, dann würde ich da jetzt was reinwerfen. Ja, weil rational sage ich schon, ja, also genau so ist es. Wenn wir nicht auffallen, ist dann war alles gut. Stimmt ja auch. Aber nein, natürlich ist es cool, wenn du vom Feld kommst und sagst, ey, das war richtig gut heute.
Ja, aber warum sagst du, das war richtig gut? Weil ich der Meinung bin, das sagst du, wenn du ein knackiges Spiel hast und bist nicht negativ aufgefallen. Ist doch super. Und das ist doch das gute Gefühl.
Ja, aber man ist auch ein bisschen Dirigent so, oder nicht? Man geht doch in den Flow des Spiels
mit, natürlich, oder? Selbstverständlich, klar.
Vielleicht kann man das so vergleichen. Also am Ende verbeugt sich auch der Dirigent vor dem Publikum, der das Ganze veranstaltet hat. Vielleicht kann man das so wahrnehmen.
Ja, was ich meine ist halt, ich war nicht nur erleichtert, wenn ich vom Spielfeld runter war, dass heute nichts schief gegangen ist, sondern was ich erinnere, sind ganz, ganz viele Spiele, wo ich runtergegangen bin und mich gefreut habe, dass verschiedene Dinge geklappt haben. Also nach dem Motto, so das klingt so nach Vermeidungsziel, weißt du, so hoffentlich bleibe ich heute unauffällig und jetzt bin ich unauffällig geblieben, dann ist nichts passiert. Das hat sich bei mir tatsächlich immer so anders angefühlt.
Ja, ich kann verstehen, wie du das aufgefasst hast, aber so meinte ich das nicht. Okay. Also da glaube ich, sind wir gar nicht so weit von entfernt, weil durch meine Sache, wie hast du es gesagt, Vermeidungsziel, ich erreiche das ja nur, gerade wenn es geklappt hat. Das ist für mich ein Assoziationszusammenhang. Ja? Aber unabhängig davon, Tim, würde ich dich gern fragen, hast du mal im Sportunterricht irgendwie so, weißt du mal, man hört ja immer, wer macht heute Schiedsrichter? Die Verletzten oder irgendwie sowas. Ja, die Kranken irgendwie. Wer hat einen Fuß in Gips, kriegst die Pfeife.
Erinnere ich mich überhaupt nicht dran, mal geschiedzt zu haben. Vielleicht so in der sozialen Arbeit, wo wir Projekte hatten, mal für Kinder. Da haben wir sowas vielleicht mal gemacht. Ne? Mhm. Aber die meisten Dinge, weil ich auch nicht so viel im Verein tätig war, war dann doch auch immer nicht wichtig genug, um dann tatsächlich jemanden dahinzustellen, der da, und das war in der Schule ja auch so, also irgendwann in der Oberstufe stehst du dann, so wie ich war und andere auch waren da drüber, und ob du jetzt irgendwie verlierst oder gewinnst, hey, mein Gott, also dann pfeift halt oder pfeift halt nicht.
Du hast mal eine Geschichte erzählt aus, glaub, einer Fußballbox, wo ihr euch total gestritten habt, über, ihr wart so in eurer Welt, ja, dass irgendwie so, ich weiß nicht, um was es geht, du weißt es bestimmt gleich oder kannst erzählen, dass dann irgendwer gegangen ist und ihr habt keine Lösung gefunden. Hättest du dir da einen Schiedsrichter gewünscht, der sagt, so und so ist es?
Zumindest hätte ich mir da einen gewünscht, der ordentlich die Striche aufschreibt. Da ging es dann nur darum, ob es 4-3 oder 4-4 steht in unserer informellen Fußballliga. Da gab es tatsächlich mal so Streit. Also wenn es vermeintlich um was geht, und wir haben ja unsere eigene Fußballzeitschrift erfunden und Pokale gemacht und sowas, wenn es vermeintlich um was geht, dann wollen alle gewinnen und dann gibt es Stress und dann braucht man Schiedsrichter oder Leute, die zumindest mal sauber gucken und die Tore aufschreiben. So. Aber ich hatte noch eine Frage an euch, weil ich ja so ein evasiver Typ bin als Schiedsrichter, würde ich mich unwahrscheinlich freuen, wenn nach der Hälfte schon klar ist, oh Gott, die einen gewinnen, Gott sei Dank, die führen mit 20 Punkten, alles klar.
Das, gefährliche Theorie.
Das Gegenteil ist der Fall. Okay. Also nach dem Motto, weißt du, wenn so ein Spiel schon früh entschieden ist, dann haben alle Anwesenden Zeit, an alles Mögliche zu denken, aber sich nicht mehr auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt, auf das Spiel. Also viel schöner als Schiedsrichter ist, wenn die beiden Teams möglichst bis ganz zum Ende irgendwie so damit beschäftigt sind, jetzt schön, erfolgreich zu spielen, da hast du bessere Chancen, dass der Schiedsrichter unauffällig bleibst. Ansonsten.
Die konzentrieren sich auf sich, die konzentrieren sich auf ihr Spiel, denken dann auch, oh, jetzt lege ich mich mal auch nicht mit dem Schiedsrichter an, sonst könnte es in der knappen Situation irgendwie vielleicht negativen Ausschlag geben, ja. Aber dann, wenn es irgendwie schnell 20, 30 Punkte sind, dann kommt auch Frust auf und dann sagt man, ich bin doch gar nicht so scheiße, vielleicht ist ja der Schiedsrichter, dann wird es irgendwie darüber übertragen, kann alles passieren.
Ja, und spätestens im Profibereich ist es dann ja auch so, dass Trainer die Gelegenheit ganz gerne mal nutzen oder auch Spieler so auszutesten, was ist das eigentlich für einer oder Vereine, die da heute da ist. Und dann einfach mal probieren, so kann ich den ein bisschen profitieren, vielleicht provozieren, vielleicht habe ich da was davon. Und das hast du eben alles nicht, wenn die sich auf ihr Spiel konzentrieren wollen und konzentrieren müssen. Deswegen lieber knapp.
Muss man da so ein bisschen was auch abschalten von dem, was man sonst im Leben oft anwendet? Zum Beispiel, dass sich bestimmte Beziehungen einspielen. Ne? Der eine Spieler, den hasse ich jetzt und der macht, mit dem habe ich richtig Stress und deswegen bewerte ich den vielleicht aus Versehen ein bisschen anders und Hertha guckt mehr hin. Oder muss man immer wieder sagen, ey, das sind alles quasi Neutren, die ein Spiel spielen. Wie kommt man damit klar, dass das Menschen sind und keine Spielfiguren?
Ja, ich glaube, das muss oberste Anforderung sein.
Den Spielfiguren.
An jeden Schiedsrichtern, jedem ein neues Spiel, neues Glück sozusagen zu geben.
Ja, also logisch, das gehört zum Teil des Jobs, so, sind die Spieler, so, und du siehst jetzt da nicht den du schon seit 30 Jahren irgendwie kennst, weil er im gleichen Verein groß geworden ist. Das ist wichtig. Andererseits aber eben auch, es sind ja trotzdem Typen. Und jetzt je erfolgreicher du wirst, je mehr es geht für die Spieler, desto wichtiger ist es auch für einen Schiedsrichter, so mit den Typen ein bisschen umgehen zu können. Also du kennst, wenn du beim Bundesligaspiel bist, natürlich auch so Eigenheiten von den Spielern. Und du weißt ganz genau vielleicht auch, wer noch irgendwie ansprechbar ist, wenn es mal dumm läuft, oder wen du besser in Ruhe lässt. Und deswegen, du gehst mit den Charakteren dort schon um. In oberen Ligen ist es auch leicht, weil man die Leute eben dann kennt. Das ist in Amateurligen viel, 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 viel schwieriger. Aber diese Theorie von wegen, ich lasse alles Menschliche jetzt daheim und jetzt bin ich Schiedsrichter in meiner Rolle und mache das alles ganz objektiv, das funktioniert natürlich nicht.
Packen wir nochmal die Kurve an und werfen nochmal einen konkreten Blick auf Schule und Sportunterricht und sprechen nochmal über eventuelle Potenziale, was da möglich ist. Weil ich habe ja eben schon mal so lustig anmoderiert, in vielen Sportunterrichten macht es entweder der Lehrer die Lehrerin, übernimmt da die Rolle des Schiedsrichters oder das Spiel zu leiten, wie auch immer. Oder eventuell, also in meinem Sportunterricht damals haben irgendwie Leute, die den Turnbeutel vergessen haben, haben dann die Pfeife in die Hand gedrückt bekommen und sollten Schiedsrichter sein. Grundsätzlich passiert natürlich auch Folgendes, dass wenn man in die Rolle des Schiedsrichters mehr oder weniger mal ins kalte Wasser geworfen wird, auch im Sportunterricht, muss man sich viel intensiver mit dem Regelwerk auch auseinandersetzen, weil man ganz spontan dazu veranlasst ist, dieses Regelwerk durchzusetzen. Und ich glaube, man kriegt auch im Sportunterricht, und das ist gar nicht so viel unterschiedlich zu Vereinssportarten, ziemlich zeitnah zurückgemeldet von den Spielenden, wenn sie sich irgendwie benachteiligt fühlen oder wenn sie eine Regelübertretung der anderen Mannschaft, eine vermeintliche Regelübertretung gesehen haben, kriegt man das auch im Sportunterricht, ich glaube, ziemlich deutlich zu spüren.
Ganz, ganz sicher. Jetzt in der Schule, also tolle Sportlehrerinnen und Sportlehrer kriegen das ganz sicher hin, dass vielleicht sogar mal Schüler irgendwie dann pfeifen oder so ein Spiel leiten. Aber für mich noch viel naheliegender ist der Kontext Sportstudium. Also es wäre doch wirklich ein Thema, dass Sportstudierende auch das tatsächlich also mindestens mal erfahren müssen, wie das funktioniert. Und ganz unabhängig sogar vom Regelwerk, wenn du jetzt hier ein Basketball- oder ein Fußball- oder ein Volleyballspiel vor dir hast und dann ist es manchmal gar nicht so wichtig, ob du die richtige Entscheidung triffst, sondern alle gucken dich an, dass du irgendwas entscheidest. Und das ist das Spannende daran. Also da liegt, glaube ich, auch so was Interessantes dann in der Ausbildung für jeden Sportlehrer, für jede Sportlehrerin. Es ist deine Rolle im Sport jetzt, irgendwas zu entscheiden, dich irgendwie einzubringen. Und das kann einfach Herausforderungen stellen. Ich glaube, da steckt viel drin, was man mitnehmen kann.
Vielleicht so ein Modul zum Spielen, ne? Spiele entwickeln, Spiele leiten, Regelwerke aufstellen und kontrollieren. Man kriegt ja einen ganz guten Bezug, das hatte ich ja anfänglich schon mal so vermutet, ganz engen Bezug zum Spielen, zum Insight des Spiels selbst, wenn man das schießt. Viel, ganz anders, als wenn man es spielt. Ne? Wo funktioniert das? Wo sind da die Schwierigkeiten? Sowas, ne?
Und da fällt mir jetzt gerade auf, ist doch mit dem Fairness Ding wieder so ein Punkt, weil man überlegt sich dann ja, was soll jetzt in dem Spiel erlaubt sein oder nicht, wenn man es wieder selber spielt, aus diesem Fairness-Gesichtspunkt heraus, so von wegen, was ist jetzt noch okay im Basketball, im Fußball, in anderen Sportarten auch, wenn man nicht durch ein Netz vom Gegner getrennt ist, aber dann sind es keine echten Spiele, haben wir früher mal gesagt. Ja. Man hat ja ein Gespür dafür, ob der Kontakt, den man jetzt gerade abkriegt, so, ob das noch akzeptabel ist oder nicht. Das war auch das, was ich vorher meinte. Ja. So, Basketball wird keinen Spaß mehr machen, wenn man sich nicht berühren darf. Also dieses körperlose Spiel, das ist einfach falsch.
Ja, also wenn ich das heutzutage immer noch von irgendeinem Redakteur oder Redakteurin in der Zeitung lese, also da läuft es mir eiskalten Rücken runter.
Ja, siehst du, und dann
gibt es halt hält sich, ne? Aber es hält sich wacker, dieses körperlose Spiel. Ich würde mir am liebsten sagen, hier, Autor XY, wir stellen dich mal in die Bezirksliga 3 Minuten auf die Center-Position, da gucken wir mal, wie da das körperlose Spiel ist.
Also ich finde, darf ich noch einmal?
Ja, selbstverständlich.
Weil wir das auch schon mal in der Zeitschrift Sportpädagogik hatten wir mal ein Heft zum, ich weiß gar nicht mehr, ob das Spielen war oder sowas. Auf jeden Fall ging es da auch um so Spiele erfinden, so genetisch entwickeln. Also wir sind dann so rangegangen auch mit Studenten, haben gesagt, zuerst mal, es ist, Regeln sind dazu da, eine ganz basale Idee zu einem Spiel zu machen, also spielbar zu machen. Wir sind immer rangegangen, haben gesagt, okay, es muss ein Objekt von A nach B. Ja, und die anderen müssen es von B nach A bringen, das ist alles. So, und dann spielen wir es mal. Und dann merkst du immer, alles klar, wir verkloppen uns hier. So, und dann, also okay, jetzt müssen wir eine Regel finden dafür, dass wir uns nicht mehr verkloppen. Und das finde ich immer für Schülerinnen und Schüler auch ganz sinnvoll zu erleben. Regeln sind nicht einfach, kommt eigentlich irgendwo her, sondern die machen ein Spiel spielbar. Ne, was du auch schon meintest mit wir vereinbaren Regeln.
So, exakt, ja. Also ich finde deswegen auch so Formulierungen ganz schön, wenn man sagt, Regeln ermöglichen ein Spiel. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, oder wenn ich schreibe von Spielleitern, ganz bewusst nicht Schiedsrichter sage, sondern Spielleiter, weil es darum geht, es eben möglich zu machen, dass das jetzt hier stattfindet. Ja, und zwar möglichst so, wie sich das irgendwelche Leute überlegt haben.
Ich argumentiere nochmal aus einem Punkt im Schul- oder von mir aus auch gerne im Studienbezug aus der Perspektive der formellen Sportsettings, also aus der Vereine, ja. Ich gebe häufig noch Schiedsrichterausbildung für die Einstiegsstufe und für die fortgeschrittene Stufe in meinem Landesverband in Hessen. Und was mir dort immer wieder auffällt, ist, dass wenn der Perspektivwechsel mal vom Spieler zum Schiedsrichter passiert ist, dass da doch viele gibt, die das sehr, sehr interessant finden. Aber die Schwelle, diesen Perspektivwechsel mal zu tätigen, die ist mit so vielen, Zuschreibungen, auch teilweise Vorurteilen besetzt, dass das doch viele abschreckt. Und wenn du dann fragst, warum bist du denn überhaupt hier, ist genau das, Ralf, was du eben gesagt hast. Ja, mein Verein hat braucht noch 3 auf der Liste, ja, und ich bin mal hier. Und dann pfeifen sie mal auf diesem Lehrgang und dann lecken doch die eine der andere Blut.
Ganz sicher. Es ist doch zuerst mal ist es jetzt so ein bisschen der uncoolere Part im Sport. Also brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Also wenn ich jetzt irgendwie nicht nur schlappe 1,79 groß wäre, sondern 2,15 Meter, dann hätte ich auch unbedingt irgendwie Spieler bleiben wollen und fortsetzen müssen. So, und dann wirst du eben irgendwie Schiedsrichter. Aber das ist halt wie so häufig im Sport, übrigens auch beim Golf. So, wenn man es noch nicht getan hat, ja,
Golf-Schiedsrichter.
Die absolute Steigerung.
Der will Golf-Schiedsrichter werden.
Oh, du lieber Himmel.
Nein, du wolltest was anderes sein. Ja.
Nee, also wenn du mal drin bist und das machst, dann holst du da auch was raus. Und es ist ja, du wirst ja nicht Schiedsrichter in einer Sportart, die dich nie interessiert hat. Das ist deine Sportart nach wie vor. Ja, eben eine andere Rolle. Aber die funktioniert auch nur deswegen irgendwie, weil dort Spieler, Trainer und Schiedsrichter da sind und du bleibst da im Sport drin.
Bin gespannt, ihr könnt das ja bei Träume des Sports weiter bearbeiten, was ihr noch gerne schießen würdet.
Ja, mit Blick auf die Uhr müssen wir auch so allmählich in Richtung Träume des Sports gehen. Aber das ist auf alle Fälle interessante Golfschiedsrichter, komme ich gerade nicht drüber weg.
Hört auf mit der Golfgeschichte.
Ja, das ist echt total peinlich langsam. Nein, da musst du jetzt auch zustehen. Man kann auch Dinge machen, die man sonst anderen Charakteren zuordnet und das Gegenteil beweisen. Du bist ein ziemlich cooler Golfer wahrscheinlich.
Ich hab vorher schon was gesagt, dass ich Schiedsrichter meistens so irgendwie ein bisschen überschätzen in der Art, wie sie so wirken, aber eigentlich bin
machen
ich schon
das, super machen das super Golfer lässiger, auch, ja. Das ist vielleicht die Gemeinsamkeit.
Golfer. Ja. Ich spiele nicht so toll, aber ich bin ein guter Golfer.
Sehr gut.
Ja, jetzt haben wir viele Punkte angesprochen im Thema Schiedsrichterei. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt eine konkrete Quintessenz jetzt hier am Abschluss finden sollte. Eigentlich war das ja lockeres Gequatsche, teils natürlich auch mit wissenschaftlichem, pädagogischem Bezug über die Schiedsrichterei. Und das war eigentlich unser Ziel auch in dieser Episode. Deshalb kann man eigentlich sagen, Ziel erfüllt. Aber Ralf, hast du noch mal so eine grundlegende Message, wo du sagen würdest, das kann man noch mal so hinausschicken?
Ja, natürlich habe ich die mit Blick auf Schiedsrichter ganz besonders. Nämlich, es ist doch tatsächlich so, dass in ganz vielen Sportarten, jetzt mal im engsten Sportarten, Kontext gedacht, es wirklich an Schiedsrichtern fehlt. Ja, und jetzt ist Wettbewerb und gegeneinander antreten nicht alles im Sport, das wissen wir alle. Ja, aber diese Art von Sporttreiben, wettbewerbsorientiert, funktioniert nicht ohne Schiedsrichter. Und was für mich so ein bisschen zu kurz kommt in den letzten Jahren, ist tatsächlich eben, dass da Maßnahmen entwickelt werden und Interesse auch generiert wird für diesen Teil des Spiels. Ja, da steckt eine Menge drin. Der Fußball hat es versucht, der hat schöne Kampagnen gemacht in den letzten Jahren, werde Schiedsrichter. Aber die haben die vor allem deswegen machen müssen, weil ansonsten Sport, Fußball in der Art im Ligenbetrieb hier nicht mehr möglich gewesen wäre. Und insofern, also auch bei dem Thema Schiedsrichtern, da steckt eine Menge Sport drin in vielerlei Hinsicht. Und da muss man vielleicht auch mal sagen, ey, das hat auch was Lässiges.
Referee, vielleicht ist das Wort auch einfach nicht so werbeträchtig, Schiedsrichter.
Das klingt so ein bisschen streng. Ja?
Es klingt sehr streng.
Ja, hat Richter in sich.
Haben und wir Schiezen, was ist denn da der englische Begriff für?
To ref.
To ref?
Ja, ja, also. Okay. Ja.
To officiate.
Ja, sowas. Aber es interessant ist, dass eine der allerersten sportwissenschaftlichen, eine wichtige sportwissenschaftliche Arbeit früh entstanden ist zum Thema Schiedsrichter in Deutschland. Das ist von einem Autoren, Heisterkamp. Der spricht dort über die Psychodynamik, um die Tiefenpsychologie der Schiedsrichterrolle. Und der redet genau darüber, aus der damaligen Zeit heraus schreibt er noch eben, stellt Verbindungen her zwischen dem Richteramt und Schiedsrichter. Deswegen sind Schiedsrichter auch schwarz gekleidet und die strahlen Autorität aus. Aber das sind diese uncoole Seite an der Stelle. Und Schiedsrichter, vielleicht sollte man da wirklich irgendwie.
Wir machen Werbung. Also Kids da draußen, wenn ihr Referees werden wollt und die Welt damit ein kleines bisschen besser machen wollt, dann ruft uns an. Christian Theiss gibt Tipps, wie man da hinkommt. Basketball, Fußball, anderes, du hast ja, den Schlüssel.
Ich habe den Schlüssel. Christian Theiss gibt Tipps. Aber ich muss noch eine Sache wirklich in die Runde werfen und die tut mir immer weh, wenn ich die lesen muss in den verschiedenen Medien. Und ich habe auch eine sehr, sehr interessante Abschlussarbeit zu dem Thema betreut. Und es ist so, dass insbesondere natürlich auch im Fußball, das ist, kann natürlich auch der Fall sein, weil im Fußball einfach am meisten Spiele stattfinden. Da bleibt Basketball und Handball, glaube ich, noch ein bisschen, also die anderen großen Sportspiele, ein bisschen von verschont, dass es eine sehr, sehr, sehr hohe Dropout-Problematik gibt, insbesondere bei jungen Schiedsrichtern, die Gewalterfahrungen mitmachen in untersten Spielklassen, ja, oder andere Konfliktsituationen, wo sie zumindest laut eigenen Aussagen, die wurden interviewt, nicht adäquat unterstützt werden. Und letztendlich tut mir das deshalb immer weh, weil letztendlich ist es genau das, was Ralf gesagt hat, der Schiedsrichter ist Teil des Spiels und auch die Jungs in den Kreisligen, wie auch immer, letztendlich ist der Schiedsrichter vor Ort, damit die Jungs gegeneinander spielen oder die Mädels, ist ja egal, die Jungs und die Mädels gegeneinander spielen können. Und das finde ich eine Problematik, die da muss jede Sportart aufpassen, dass die nicht überhand nimmt, weil sonst gibt es irgendwann gar niemanden mehr, der an der Basis, also im Breitensport, den Job machen möchte. Ja, weil genau wie du gesagt hast, reich wird man dadurch auf keinen Fall. Es ist ja offiziell, glaube ich, eine Aufwandsentschädigung oder wie das steuerrechtlich heißt, weiß ich nicht ganz genau. Aber das muss man auch mal am Ende rausschicken, dass da definitiv auch ja, gesellschaftlich vielleicht eine Diskussion angestoßen werden muss. Warum sind Schiedsrichter so häufig Konfliktfiguren? Eigentlich aus drei Punkten. Ja, die finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man sich nochmal klar macht. Schiedsrichter werden aufgrund von drei Punkten kritisiert. Das ist einmal eine Fan- oder eine Spielerbrille, also emotionsgeleitet, dass man einfach irgendwas nicht, selbst eine richtige Entscheidung nicht akzeptieren möchte. Ein zweiter Punkt ist Regelunkenntnis. Ich weiß einfach gar nicht, dass das richtig ist, was da gerade passiert. Und Nummer drei, natürlich gibt es auch offensichtliche Fehlentscheidungen. Ja, selbstverständlich aufgrund von falschen Wahrnehmungen, schlechter Position oder vielleicht auch Regelunkenntnis des Schiedsrichters. Es gibt verschiedene Sachen, aber das sind nochmal Punkte am Ende, die ich nochmal rausschicken wollte, wo sich jeder an die eigene Nase nochmal fasst, wenn er irgendwo in der Halle ist oder auf dem Fußballplatz und den 16-jährigen Schiedsrichter, die 16-jährige Schiedsrichterin aufs Übelste angeht. Leute, reflektiert euch selbst bitte.
Selbstverständlich, genau so ist es. Da hatte ich noch so einen Gedanken, den ich hin und wieder schon mal ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nerv ich da alle irgendwie mit. Natürlich ist es so, dass man sich nur über Schiedsrichter aufregt, die Mist bringen. Ja, also die Schlechten. Was pfeift der oder die da jetzt schon wieder? Und was ich dann gerne sage, ist, naja, aber jede Spielklasse bekommt auch die Schiedsrichterin oder den Schiedsrichter, den sie verdient. Also nach dem Motto, wenn du Bezirksliga Basketball spielst, ja, dann bekommst du dort einen Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin, die eben auf Bezirksliga-Ebene arbeiten kann. So. Und wenn du dir selber zugestehen musst, dass du Fehler machst und den Korbleger mit links halt noch nicht kannst, dann darfst du nicht erwarten, dass da jetzt ein Schiedsrichter kommt, der keine Fehler macht und schon alles kann.
Das ist interessant, ja.
Und insofern eben, also, ja, das gehört mit dazu, dass Schiedsrichter auch daneben liegen und es gibt nichts Schöneres, als mal Luft rauszulassen und sich so richtig aufzuregen über die Mistentscheidung, die da getroffen
worden
ist.
Und eine Sache noch dazu zu ergänzen, das ist auch absolut okay. Ja, also um meinen Credo da eben jetzt nicht falsch zu verstehen, natürlich, der Schiedsrichter ist auch letztendlich, muss er auch seine Rolle so verstehen, dass er auch natürlich Konfliktpersonen darstellt. Und natürlich dürfen sich auch Leute über den Schiedsrichter aufregen. Das schafft ja Emotionen, das schafft auch irgendwie davon, dass der Sport irgendwie nicht emotionslos bleibt. Natürlich, ja. Ich sag nur, das Niveau der Anfeindungen, insbesondere in Richtung Nachwuchsschiedsrichter, das würde ich gerne nochmal nach draußen schicken, dass ich das teils nicht in Ordnung finde.
Wird man eigentlich auch selbst ruhiger als Schiedsrichter, was jetzt zum Beispiel Bahnschaffnerinnen angeht und das Ordnungsamt und sowas? Man hat sein Auto geparkt und die wollen einem gerade ein Knöllchen geben und man kommt gerade in dem Moment, Oder? Was, ihr also, guckt also, euch
wir,
da an und
wir, ist euch wir, da irgendwie... Wir nicken beide, gell?
Ja, bleibt dann cool. So, alles klar, die Regel ist so, ich stehe hier im Halteverbot. Okay, alles klar.
Kuriose sind 15 Euro. Kurios, Tim, dass du das ansprichst, ja.
Du rastest doch da aus, oder?
Also logisch raste ich aus, irgendwie innerlich. Das gefällt mir auch nicht. Aber was ich jetzt irgendwie so, wo du danach fragst, schon meine, ja, ist ja, klar, da ist halt jetzt gerade was, das sollte jetzt so sein und möglicherweise, also der Sheriff hier sagt ja mir jetzt hier, so geht's nicht, und dann kann ich schon auch sagen, ja gut, der macht seinen Job an der Stelle, wahrscheinlich ja, hat er recht, oder zumindest weiß ich nicht so genau. Und also ich habe schon den Eindruck, dass es ein so, man erlebt schon viel auch menschlich auf dem Basketballspielfeld. Ja, ja. Das macht dich schon ein bisschen ruhiger.
Das lässt an die Pandemie auch ganz gut ertragen mit allen Regeln, die man da so bekommt und sowas.
Oh, nee, das nicht unbedingt, aber.
Okay, es hat auch seine Grenzen.
Ja, genau. Also Leute, das war unser Hauptteil zu unserer Schiedsrichter-Episode. Für alle, die etwas Blut geleckt haben hierdurch oder vielleicht doch mal den Perspektivwechsel wagen wollen. Ich glaube, das beschränkt sich gar nicht unbedingt nur aufs Basketball. Es gibt ja in ganz, ganz vielen Sportarten, sei es jetzt Kampfrichter, Schiedsrichter, Kampfrichterinnen, Schiedsrichterinnen, wie auch immer. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schnappt euch doch mal eine Pfeife oder welches Werkzeug auch immer eure Sportart den Schiedsrichtern in die Hand gibt. Manchmal ist es ja auch eine Fahne oder irgendwie sowas. Ja, macht das doch mal und schreibt uns gerne, wenn ihr eigene Erfahrungen habt aus dem Job des Schiedsrichters, schreibt uns die und wir verarbeiten die sehr, sehr gerne.
Und wer erwachsen ist und Kinder hat, kann es auch schon im Kinderzimmer mal üben. Da gibt es nämlich auch Regeln, Ralf, ne?
Dazu äußere ich mich jetzt nicht weiter.
Gehen wir raus. Toll, also wirklich wahnsinnig tolles Thema. Macht Spaß, da mal länger drüber nachzudenken und drüber
weil man,
zu reden.
Weil man doch nie nachdenkt, ja, gell, ja, darüber. Das ist irgendwie so am Rand von Sport.
Ja, aber es ist trotzdem total, mittendrin. Ja, genau, wie du sagst. Ja,
also jeder hat eine Meinung zu und hat das mal erlebt von der einen oder anderen Seite. Also.
Das ist ein ganz wichtiges Element unseres Faches.
Ich bin in manchen Sportarten nicht so tief drin, dass ich mich da manchmal frage, ob es da auch so starke Konflikte wie in Spielsportarten gibt mit Schiedsrichtern oder Kampfrichtern. Also zum Beispiel Team in der Leichtathletik. Gibt es da so, hast du mal irgendwie gesagt, du hast Stoffe Messe? Oder wie, du kannst es besser in deinem
Ja, natürlich. Also beim Weitsprung, Absprung, wenn das alles dann, ne, wie du auch schon sagst, wenn man das bei einer Kreismeisterschaft macht, dann hat man auch die Kreismeister Schiedsrichter da sitzen, und dann, ob der dann der Knetabdruck das von dem vorher war oder von dem nachher, das war auch schon manchmal, ja, da hat man, das haben dann eher die Eltern übernommen. Da hätte ich so ein bisschen distinguiert, die Eltern immer im Hintergrund, die haben dann, sind dann da.
Ja, ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, die tanzt, ja, und das ist ja nochmal was Gott, ganz, ja, wenn du praktisch Ausführung oder Ästhetik bewerten sollst. Ja?
Da gibt es auch ganz viel, wirklich, also auch experimentelle Forschung in der Sportmedizin Wahnsinn. Dazu, also dass da Reihenfolgeeffekte eine große Rolle spielen. Also so in Sportarten beispielsweise, die so organisiert sind, im Turn war es ganz sicher mal so, ob das nach wie vor so ist. Ich glaube auch, dass am Finaltag die Turnerinnen und Turner in der umgekehrten Reihenfolge nach der Platzierung des ersten Tages antreten oder so, aber ähnlich ist es dort. Mhm. Also auf jeden Fall, dass Kampfrichter eben wissen, jetzt nach der Person, die jetzt gerade im Gerät ist, da kommt noch mal eine und die könnte noch besser sein. Und sich dann zum Teil gar nicht absichtlich, aber unbewusst so ein Türchen offen halten, von wegen, ich kann jetzt keine Topnote dafür geben, so, weil noch jemand kommt. Also die Unterstellung ist jetzt, dass sie das bewusst denken, das tun sie höchstwahrscheinlich nicht. Aber da gibt es ganz spannende Forschung, dass das nochmal richtig, richtig spannend wird, wenn man nicht Spielschiedsrichter anguckt, sondern Kampfrichter in solchen Sportarten wie Tanzen, Turnen und so weiter.
Der Hausarbeiteneffekt. Ja. Gibt es das ja auch. Also, du hast die erste Hausarbeit, die ist schon richtig gut, du weißt nicht, was sonst noch kommt. Und ne, wenn es bei so textlichen Dingen und wenn es nicht Multiple Choice ist, dann kannst du ja auch so ein bisschen Spielraum, zumindest mit der Interpretation, da spielt so eine Reihenfolge auch eine Rolle.
Ja.
Apropos Text, darf ich noch ein ganz heikles Thema ansprechen. Ja. Wie angekündigt wurde, bist du ja Chief Editor heißt es so?
Genau. Editor-in-Chief, schreiben die da tatsächlich ins Deutsche
berufen. Journal of Exercise and Sports Science. Das hieß mal Sportwissenschaft.
Ja.
Und du warst quasi der Manager des Übergangs sozusagen. Und das hat ja
langer Übergang, glaube ich.
Ja, den geisteswissenschaftlichen Disziplinen gar nicht so gut gefallen, dass ihre Sportwissenschaft von deutscher Sprache publiziert wurde. Sollte ja ein internationales Magazin werden und das Englische auch mehr im Vordergrund stehen. Und dann hat auch einer unserer Nestoren, Dietrich Kurz, sie hat das eben im Vorgespräch schon mal hatten, was kurz erwähnt, ist aufgestanden, hat sich dann nochmal stark gemacht, wir brauchen unsere deutsche Sprache. Wie sollen wir denn Bildung wie wollen wir das darstellen? Was hat sich jetzt seit der Zeit, das war glaube ich 2013, wenn ich mich recht erinnere, oder was hat sich in den letzten knapp 10 Jahren, wie hat sich das entwickelt?
Ja, also ich würde dieses Thema am besten oder dazu gern sowas was sagen, was so ein bisschen den Blick nach vorne richtet. Und so jetzt die Gründe, die es dafür
gesprochen haben,
dort. Also nach vorne gesprochen. Ja. Es ist ganz simpel so, dass das nach wie vor es so ist, dass in dieser Zeitschrift jeder auf Deutsch verfasste Beitrag willkommen ist und auch noch willkommen bleiben wird. Zumindest so lange, wie ich da noch mitverantwortlich sein darf. Natürlich ist es so, dass es in der Sportwissenschaft Themen gibt, die bedürfen auch der kontextuellen Einbettung in das, was in Deutschland stattfindet, oder die bedürfen der deutschen Sprache, um bestimmte theoretische Linien zu argumentieren. Ja? Und deswegen, das soll nicht wegdividiert oder weggenommen werden. Was aber sich beobachten lässt in den letzten Jahren ist, dass inzwischen die Mehrzahl der in Deutschland schreibenden Autorinnen und Autoren Texte auf Englisch publiziert. So, und jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Und nach vorn gedacht möchte ich euch jetzt nochmal plagen mit so meinem persönlichen Wissenschaftsverständnis eben auch, wenn ich bei Themen, die jetzt eben über, ich nenne es mal die deutschen Landesgrenzen hinausreichen, etwas beitragen möchte, dann ist es doch schade, wenn ich meine Gedanken in einer Sprache formuliere, die 90% der anderen Wissenschaftler, die eben nicht in Deutschland, Österreich, der Schweiz leben, dort ausschließt. Die können nicht mitdenken an der Stelle. Und insofern jetzt ist das für mich kein Jammer, wenn Doktoranden oder Habilitierende oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt nicht mehr nur auf Deutsch schreiben, sondern auch Englisch publizieren, sondern das ist ein Gewinn, weil dadurch die Zahl der Köpfe, die mitdenken kann, größer wird.
Wir machen einen neuen Podcast gerade aus. Es formiert aber auch eventuell die Art der Beiträge oder wie junge Wissenschaftler denken, weil ich glaube, dass sich vor allem Zahlen auch besser international verbreiten lassen als Worte. Also viel ist ja lost in translation, wenn ich als nicht-native English-Speaker Bildungstheorien beschreibe, unwahrscheinliche Probleme damit. Dann ist es doch ein bisschen leichter. Ich habe gut gemessen und habe Zahlen, die international wirkungsvoll sind. Ich habe die Befürchtung, dass viele junge Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler dann doch zögern und sagen, ja, okay, wir messen lieber.
Das spielt eine Rolle, aber das sind unter Umständen jetzt auch Language Skills. Also mir fällt es auch leichter, auf Deutsch zu schreiben als auf Englisch. Ich brauche länger, um auf Englisch zu schreiben. Aber es ist so ein bisschen die Frage, wo der Zug hinfährt. Und aus meinem Wissenschaftsverständnis nach ist es wichtig, dass die guten Gedanken, die wir an Universitäten fassen dort, dass wir die in einer Art und Weise aufbereiten, die verfügbar machen, jetzt eben nicht nur einer kleineren Gruppe von Wissenschaftlern, sondern den vielen, vielen, die des Deutschen nicht mächtig sind und das vielleicht auch aufgreifen wollen oder können. Und damit möchte ich nicht wegdividieren und das nochmal ganz deutlich zu sagen, dass es Themen gibt, da ist es sinnvoller und notwendig, vielleicht sogar auf Deutsch zu schreiben.
Ich habe ja einen wahnsinnigen Vorteil, wenn ich Engländer oder Amerikaner bin, dass meine Muttersprache ist, gerade in so geisteswissenschaftlichen, philosophischen Zusammenhängen, also da das zu übersetzen. Oder ich muss ja die Denke von Grund auf haben. Ich müsste es ja eigentlich fast schon einen Fonds geben, international, der nicht englischsprachige unterstützt, diese Werke nochmal wirklich deutlich zu überarbeiten, durchzugehen. Ich glaube, selbst die gut Englisch sprechen, kommen nie an das Niveau ran eines Native Speakers.
Das glaube ich tatsächlich auch, oder es dauert zumindest sehr, sehr lange. Ja. Aber deswegen ist Entwicklung so schön. Also ich meine, wir haben im Jahr 2021 mehr als 200 Beitragseinreichungen bekommen in der Zeitschrift. Davon waren etwa, ich möchte mich jetzt nicht definitiv festlegen, weil ich es nicht gezählt habe, aber etwa zwischen der Hälfte und zwei Drittel der Beiträge auf Englisch eingereicht. Und der Großteil der auf der Beiträge, die aus Deutschen eingereicht werden, sind mittlerweile auch aus Englisch. Wir haben auf Englisch.
Wie viel publiziert ihr im Jahr? Wie viele Beiträge kommen davon
werden
gedruckt?
Größenordnung haben wir publiziert im letzten Jahr um die 80 Beiträge, 90 Beiträge dort. Mhm. Ja. Aber die richtig spannenden Zahlen sind eben, dass also beispielsweise auch aus eurer Disziplin inzwischen regelmäßig Beiträge eingehen zu Themen von Menschen, die sagen, das möchte ich auf Englisch aufschreiben. Und die Zeitschrift hat sich vor allem, also was die Beitragszahlen anbelangt, gut entwickelt mit Blick auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland. Mhm. Und als wir vor 10 Jahren die Zeitschrift noch im älteren Format übernommen haben, da sah es mal kurze Zeit so aus, als ob man den Laden dicht machen müssen, weil sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland nicht mehr dran beteiligt haben. Und dieser Trend hat sich umgekehrt.
Ja, das ist ja schön zu hören, dass dieser Trend in die Richtung ging. Aber ich würde gerne eine Sache aufgreifen. Den Laden dicht machen.
Ja, ich wollte auch sagen, also wenn man den Ralf schon mal da hat, ich wollte den Exkurs jetzt gerne noch anschließen, aber wir machen
den
zu.
Mach den auch noch weiter. Es war ein friendly reminder.
Das wäre jetzt Ralf-Brand-Verschwendung gewesen, wenn wir ihn jetzt als Schiedsrichter hätten hier rausgehen lassen und nicht nur den kleinen Exkurs zumindest mal gemacht haben. Also es ist ein spannendes Thema und bin gespannt, wie es mit der Zeitschriftenlandschaft auch in der Sportwissenschaft weitergeht. Und das war, glaube ich, eine Entwicklung, die lag ja einfach in der Luft. Also das ist ja alles international insofern. Alles gut, wie die Jugendlichen sagen, wenn es nur so halb gut ist.
Ja, wird das immer noch gesagt? Alles gut?
Sehr viel.
Ja, sehr viel, okay. Und wir gucken mal, was auch noch alles so gut ist und vor allem in unseren Köpfen rumschwirrt. Und wir machen noch einen ganz, ganz kurzen Ausblick, um im internationalen Kontext zu bleiben. Dreams in Sports. Jo, Träume im Sport, Ralf. Man hat schon so viel erlebt im Leben wie du. Gibt es noch was auf der Bucketlist, außer koksender Golfspieler zu werden?
Das habe ich mir gerade was zurechtgelegt.
Du fängst mit den Drogen nicht an, Ralf. Lass das sein.
Bleib nur Golfspieler.
Fang da gar nicht erst an. Die werden dir was anbieten da. Lehn's ab.
Also eigentlich Träume des Sports. Ich hätte gern nochmal die Athletik und die Trainierbarkeit zurück, die ich so lange gewohnt war. Also ich weiß, es geht euch wahrscheinlich irgendwie auch so, aber man hat ja so als Sportler hat man so ein bisschen so das Selbstbild irgendwie und man ist eigentlich, also ich war über Jahrzehnte war ich unsterblich. Also ich war selten verletzt zum Glück und Kräfte unendlich und dann konnte man nach dem Sport auch noch feiern, solange man will. Und das hätte ich gern nochmal zurück. Da erinnere ich mich immer wieder dran, wenn ich mit Sportstudierenden dann irgendwie unterwegs bin, also auf Exkursionen beispielsweise, je nachdem, wo man da unterwegs ist. So, die setzen auch jeden Abend nach dem Sport dann nochmal so irgendwie einen drauf und man selber denkt sich, jetzt gehst du lieber ins
Bett. Bei dir laufen gerade die Heute-Nachrichten.
So in etwa. Und deswegen, also Träume des Sports, ich hätte nochmal, wenn ich mir wirklich alles wünschen darf, dann hätte ich nochmal gern so ein bisschen die Athletik von damals.
Das ist ein schöner Traum in der Tat.
Ja, ein Träumen ist alles erlaubt. Ja. Es gibt ja manche Träume bei uns, die lassen sich ja vielleicht noch verwirklichen, der leider nicht mehr wahrscheinlich. Es bleibt ein Traum.
Das steht zu befürchten. Ja. Das steht zu befürchten. Also ich möchte nicht jammern, so eigentlich, ich bin ganz, ganz, ganz zufrieden mit mir und dem, was Körper, Geist und Seele noch hergeben. Aber irgendwie, ich möchte keine 20 mehr sein. Ich bin froh, dass ich die Zeit irgendwie einigermaßen gut hingekriegt habe, aber so ein bisschen neidvoll auf die Zeit, Mensch, was da konnte ich trainieren und machen und bin jeden Morgen aufgestanden und habe nicht erst kontrolliert, wo der Schmerz heute sitzt.
Völlig normale Träume, die man, glaube ich, mit vielen 50-Jährigen teilt. Da habe ich noch 5 Jahre Zeit und kann mich weiterhin mit den Sportstudenten messen. Nee, ich habe da auch aufgegeben. Das ist man hört da irgendwann mit auf. So, wenn man an dem Moment, wo man denkt, die Studenten, das könnten jetzt meine Kinder sein, dann wird's
man alt. Ich würde es noch auf den Punkt bringen. So in dem Augenblick, in dem Studierende das Du nicht mehr annehmen können. Ach Mist. Ja. Also das finde ich so irgendwie, vielleicht hören so ein paar irgendwie Kollegen auch zu. euch geht es bestimmt irgendwann auch mal so, oder ihr habt es bereits selber erfahren, so, wenn man selber Sport studiert hat, dann ist man noch so richtig Sportstudent und dann wird man junger Dozent und das ist alles lässig und man wird auf die Partys eingeladen und die finden einen alle großartig. Und dann passiert so ganz langsam.
So ein Ausfaden.
Genau, richtig. Ja. Und irgendwann merkst du so, dass die es nicht mehr lässig finden, dass du auf die Party austauschst. Und was macht der Lehrer hier?
Wobei ich den großen Vorteil habe, du vielleicht auch noch ein bisschen, dass die 90er zurück sind.
Stimmt. Also,
man kann wieder mitsingen.
Ich kann mitsingen. Ja. Was ich da besonders erstaunlich finde, ist, dass selbst die Sportstudierenden heutzutage noch jetzt irgendwie Schlager für den letzten Schrei halten, je nachdem, wo du bist. Für Sportstudierende sind Schlager, glaube ich, immer gerade der letzte Schrei.
Du darfst nur einen Fehler nicht machen und sagen, das ist doch gecovert, das Lied, das gab es doch schon früher und sowas. Das musst du verheimlichen, dass du das weißt.
Das macht dich wieder alt, ja.
Letztes war eine Studentin in der Prüfung, die hatte so ein bisschen Prüfungsangst. Und dann meinte ich nachher, ja, es war doch irgendwie ganz gut. Wir haben es doch irgendwie echt so angenehm gemacht. Und so, ja, aber so bei älteren Menschen habe ich immer so ein bisschen Angst.
Das war ganz schön eine Backpfeife.
Ja, genau.
Also, ja, bevor Tim seinen resignierten Traum...
Also, resigniert bin ich nicht, ich wollte es nur mal gesagt haben.
Hat Spaß. Hau ich mal was ganz Materialistisches raus. Ich habe nämlich heute Morgen auf Social Media ein... Lustigerweise wird mir das häufiger angezeigt, warum auch immer. Wahrscheinlich bin ich getrackt schon irgendwie, dass ich das irgendwie mir länger anschaue. Ich würde gern mal, und das kann man noch erreichen, auch wenn ihr jetzt sagt, hey, das ist bestimmt irgendwie Millionärspielzeug oder irgendwie sowas, aber habt ihr schon mal ein E-Surfboard gesehen? So ein E-Wakeboard? So ein Surfbrett mit einem Elektromotor?
Nee.
Hast du das gerade erfunden oder gibt's da?
Nee, das gibt's
nicht. Nee, hab ich nicht gesehen.
Nee, wird immer in so Videos in Dubai gedreht, wo auf so einem Elektro-Wakeboard, du brauchst keine Wellen, ja, und du gleitest einfach so übers Meer und ich finde, das sieht ganz toll aus und das
kannst du noch schaffen.
Wollte ich jetzt nochmal preisgeben, dass ich das irgendwie das Gefühl gerne mal hätte, mich da so übers flache Meer treiben zu lassen.
Gut.
Ich bin ja schon, Ralf, ich muss ehrlich sagen, das ist nicht eine gute Disziplin für mich, Träume des Sports. Tim haut hier immer solche, ja teilweise auch philosophisch selbstkritischen.
Bei mir sind es immer knappe Spiele, die ich in letzter Sekunde entscheide.
Ja, oder dass du irgendwen trainierst.
Oder dass jemand trainiert, in letzter Sekunde ein Spiel entscheidet.
Genau, also entweder entscheidet er selbst die Spiele oder ich. Und ich tue mir immer schwer, weil Träume des Sports ist bei mir immer, Tim sagt ja immer, das sind keine Träume, sondern Vorhaben.
Vorhaben des Sports. Christian, das liegt aber sicher auch mit dem Alter zu tun.
Christian Theils präsentiert seine Vorhaben des Sports.
Ja. Ja. Ich habe einen Traum, der könnte aber vielleicht tatsächlich auch ein Vorhaben sein diesmal. Und zwar, ich würde gerne mal entweder ein Fitnessgerät oder ein Sportgerät oder einen Trend so weit erfinden, entwickeln, dass ich damit unfassbar reich werde.
Und dir dann ein E-Wakeboard
kaufen. Dass wir dann ein E-Wakeboard kaufen, mit dem ich dich nach Dubai einlade. Weil das finde ich total faszinierend. Diese Leute, die so zum Beispiel Zumba und sowas erfinden, denke ich mal, es kann doch nicht so schwer sein. Du machst was relativ Leichtes, hast da noch irgendwie Musik dazu und lizenzierst das. Und das mache ich ja manchmal auch im Seminar. Man kann ja aus sehr simplen Dingen, wenn man verkaufen kann und die richtigen Dinge tut und Profisportler hinzunehmen, die sagen, ja, habe ich ausprobiert, wirkt mega, kann man ja alles verkaufen. Würde ich gerne mal machen.
Okay, also es überrascht mich, diese auf das Materielle hin ausgerichtete...
Ja, Ambivalenz.
Ja.
Aber, Geld, einfach Geld, so dann so Aktien und sowas und immer mehr so davon kriegen und nur wegen so einem blöden Fitnesstrend oder sowas, weißt du, weil ich ein Nudelholz erfunden habe, mit dem man nach vorne und zurück rollt und dann nenne ich das auf Englisch und dann produziere ich das in China für 2 Euro und verkaufe es für 180. So geht das doch.
Wahrscheinlich. Ich denke, das ist ein Plan. Ja. Also.
Können wir nicht mal irgendwie einen Markennamen schon mal droppen? Soll dein Name mit drin sein? So App?
Ich App weiß nicht, das würde ich andere entscheiden lassen. Ich will Bindeln. Nur so die Grundidee haben.
Bindeln. Wenn die Leute einfach irgendwie so, die Jugendlichen in der Ecke sagen, ey, sollen wir irgendwie, sollen wir skaten
hast
gehen?
Hast du heute schon
oder Basketball joggen?
I go for a little bindle right now.
So. Lass uns bindeln gehen.
Das wär's. Danke, Ralf. Das macht den Traum irgendwie komplett, finde ich.
I enjoyed
Sprache nach mir verändern. Yeah, toll.
Yeah. I enjoyed my bindle last night.
Go, come on, bindle with me.
Yeah.
Ja. Das sind richtige Träume. Wird aber nicht passieren. Aber so Schlitzohrigkeit so im Wirtschaftsbereich, das habe ich immer so ein bisschen auch bewundert, wer das so kann. So, ich habe eine Idee und dann zack, 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 kenne ich die Leute, dann bringe ich es auf den Markt und sowas. Ralf, hattest du auch nicht viel mit zu tun, ne? Oder so, du guckst so ein bisschen
mit
fremd.
Nee, tatsächlich, ich weiß nicht, wie das dir ging, in meiner Zeit, in der ich habilitierte, da ist man sich ja nicht so sicher, ob das jetzt klappen kann mit einer akademischen Karriere oder nicht so. Und in der Zeit hatte ich mit einem zweiten Doktoranden in Stuttgart eine kleine Firma gegründet, ein kleines Unternehmen, und das gibt es tatsächlich immer noch. Das ist die GmbH geworden. Und
was macht ihr?
Wir machen betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement. Das Schöne daran ist,
siehst du, man kann mit allem Geld verdienen.
Kann man brandeln?
Nein, das Schöne ist, die Menschen können ja googeln, also in welcher GmbH ich dort beteiligt bin. Das Allerschönste daran ist, dass ich da ja zum Glück kein Geld mehr verdienen muss, es auch nicht mehr brauche, weil das dann tatsächlich Sportstudierende waren, die ihre Diplomarbeit bei mir geschrieben haben, die mittlerweile als Geschäftsführer dieses Unternehmen dort leiten. Also ich bin da eigentlich...
Ach, doch super.
Zieh da nicht mehr Geld raus oder so irgendwas, sondern bin da beteiligt als Gründungsgesellschafter. Und da ist schon was draus geworden. Deswegen, cool. Geld verdienen ist mir nicht völlig fremd. Aber
Nicht mehr, brauchst du jetzt nicht mehr.
Boah, ich bin glücklich mit Golf.
Alles klar.
Ja, das passt ja auch dazu.
Aber die Kurve nochmal genommen. Das Golf, da muss man wirklich aufpassen mit dem, was man so neu. Diese Frage hat immer dazu geführt, was hast du in der Pandemie Neues gelernt? Hat immer dazu geführt, dass die ganze Zeit lang, bei Sebastian Ruin war es, glaube ich, Yoga oder Meditieren, die ganze Zeit lang immer das zum Thema gemacht wurde.
Ja. Ja, selbst also, schuld.
Ja, selbst schuld, wenn er da irgendwas Neues macht.
Ich wollte gerade sagen, manchmal muss man auch einfach sich neuen Sachen verweigern. Ja. Oh, ich habe mir gestern beim Brandeln den Rücken rausgehauen.
Fast hätte ich Golf gespielt, aber ich habe es dann doch Gott sei Dank sein lassen. Na gut, okay.
So Leute, wow, da haben wir ganz schöne Zeit hinter uns gebracht. Aber Tim, du hast vollkommen recht, also Verschwendung von Ralf Brandt können wir uns nicht auf die Fahne schreiben lassen.
Ihr seid so lieb.
Ja. Genau. Dafür warten da schon Leute bei mir im Büro und sowas. Aber ist mir alles völlig egal, weil das war wirklich wundervoll, Ralf. Versetze andere Menschen wegen dir gerade.
Danke für die Blumen. Also völlig mir hat es auch zurecht. Spaß gemacht, weil ich auch Fan von euch bin. Ihr seid so ein bisschen meine Fortbildung. Also nach dem Motto jetzt Sportpädagogik, Didaktik und solche Dinge, Erziehung, Bildung sind jetzt ja nicht irgendwie direkter Gegenstand von dem, was ich als Sportpsychologe in meiner Forschung mache. Und insofern ein bisschen an Themen dran zu bleiben bei euch, ist ganz leicht. Insofern, es war mir eine Ehre.
Ja, und schön, dass wir auch zu deinem Tapetenwechsel beitragen konnten. Ja? Also jetzt mal andere, warst du, man muss ja noch, das müssen wir jetzt nochmal reinschicken, du warst eine kurze Zeit hier gewesen in Mainz, löse mal auf.
Gearbeitet an der Universität.
Tatsächlich ist es so, dass ich einige Monate wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz war.
Gib mal ein Timeframe.
1997, 98. Und die Geschichte das dahinter... Das war,
als Kaiserslautern deutscher Meister geworden ist, liebe Kinder da draußen.
Ach du lieber Himmel. Das war in der Zeit, das ist historisch interessant, ich war in der Sportinformatik bei Jürgen Perl angestellt, in so einem TESI, Spielbeobachtung, Wolf Mietling und Jürgen Perl.
Informatik 98, liebe Leute, es gab noch nicht mal ein Handy.
Nein, aber wir hatten was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Es gab Windows 98.
Ich habe im VisiVig-Modus, what you see is what you get. Nein, aber das Aufregende war, dass aus dieser Zeit meine Mac- und Apple-Nerdigkeit rührt. Mhm. Denn ich schlug hier auf bei Jürgen Perl in der Sportinformatik und der hatte dort Apple Macintosh stehen.
Ui.
Und da war das echt so was super nerdig Besonderes.
Interessant.
Ich fand mich auch viele Jahre so richtig cool, dass ich so ein Apple-Mensch bin und nicht irgendwie Windows nutze. Und das ärgert mich fast ein bisschen, dass das jetzt jeder darf.
Die anderen
aber habe ich gelernt an der Uni Mainz.
Boah, aber Ralf, sei mal ehrlich, die Anfänge der 2000er war so im Thema Datenaustausch doch fast unmöglich, oder? So in den Anfängen hier Windows-PC, Apple-PC, da war eine schwere Zeit für dich, oder?
Oh, also ich fand es super aufregend, aber ich erinnere mich daran, dass die Universität in Konstanz dann irgendwann E-Mail einführte als Kommunikationsmittel. Und da haben wir uns erst eine ganze Weile nicht getraut, dann über die E-Mail, die uns die Uni als Dienstmöglichkeit zur Verfügung gestellt hat, private Nachrichten zu schicken. Also, und da hatte ich mit einer Studienkollegin, die in den USA war, haben wir dann solche Betreffs gehabt wie dringende Klärung der Hausarbeit oder so irgendwas. Und wenn man nicht wusste, ob das jetzt irgendwie, ob das geht, irgendwie privat gebrauchen, irgendwie solche Dinge. Also, es war schon lustig. Aber ich war ein halbes Jahr hier in Mainz, nicht vor Ort, lebte nach wie vor in Potsdam, aber ich war tatsächlich wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Universität.
Er war in den USA, aber den Apple hat er in Mainz kennengelernt. Das ist doch schön.
Ja, da ist was da, es war, genau so war es.
Das ist das Zitat, was ihr da draußen mitnehmen solltet. Die Apple-PCs kann man in Mainz kennenlernen. Sehr gut. Ja, Ralf, also ich kann nur sagen, wirklich, volle Unterstützung, was Tim eben gesagt hat. War sehr schön, dass du da warst. Hat es dir denn ein bisschen Spaß gemacht?
Es war so super.
Schön. Schön, ja. Das heißt, wir freuen uns sehr, dass ihr so lange durchgehalten habt bisher. Wir hoffen, wir konnten euch eine gute Zeit bereiten rund um das Thema. Ich glaube, wir hatten zumindest ein zweigeteiltes Thema Schiedsrichterei und Sportwissenschaft und alles, was so drumherum und auch noch weitere Punkte, die dazugehören. Schreibt uns gerne wie immer eure Eindrücke zu allem, was wir hier gesagt haben, und die leiten wir natürlich auch gerne an Ralf weiter, wobei, wenn man Ralf googelt und nicht zufällig auf seiner Firma von der Brandl landet, dann findet ihr auch seine Kontaktdaten. Und dann sage ich ganz kurz und knapp am Ende, das war One and a Half Sportsman.
Der Sport hat viele Fragen, wir haben zwei Antworten, heute hatten wir sogar drei Antworten. Eine kommt von Tim Bindel.
Die andere kommt von Christian Theiß und die letzte kam von
Ralf Brandt.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss. Ciao.